Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphin Strife, mein Name ist Micho und ich habe den Tilo hier. Hallo Tilo.
Schönen guten Abend, moin.
So, und im Laufe der Aufnahme wird noch unser Gast, der Heiko von der Gangrene Germany, dazu stoßen. Wir wissen noch nicht genau wann. Das werden wir dann aber im Laufe der Aufnahme sehen. Tilo, wie war dein Wochenende?
Mein Wochenende war, du willst auf das Spiel hinaus. Gut.
Ich will noch gar nicht auf das Spiel
hinaus. Ja, gut.
Wir haben ja nicht am Wochenende gespielt.
Bitte?
Ich wollte gar nicht auf das Spiel, also zumindest nicht auf unser Spiel hinaus.
Ja.
Wir haben ja am Wochenende gespielt.
Ja, das hätte ja, man könnte ja auch sagen, das hat einem das Wochenende ordentlich verhagelt, ne? Könnte man ja auch so sehen. Aber nee, Wochenende war gut, war entspannt. Das Spiel hatte keine negativen Auswirkungen, würde ich mal sagen.
Hast du denn die restliche NFL verfolgt?
Ich habe die restliche NFL tatsächlich verfolgt. Wir hatten ja so eine kurze Diskussion, ob wer Red Zone guckt. Da habe ich gesagt, nein. Und das stimmt tatsächlich auch. Ich bin jemand, der guckt nicht so gerne Red Zone. Mir ist es immer zu viel währenddessen. Ich habe tatsächlich zwei Spiele parallel im Singlespiel geguckt, beziehungsweise ich habe mein Hauptaugenmerk hatte ich tatsächlich auf dem Jets-Bucks-Spiel in erster Linie. Das habe ich mir angeguckt und dann habe ich nebenbei noch ein bisschen, weil ich Adrian Franke ganz gut ganz gerne zuhöre, das Steelers-Patriots-Spiel mir angemacht.
Ja. Gut, ich bin da etwas anders. Ich gucke mir tatsächlich Red Zone an, wenn die Dolphins nicht spielen, dann gucke ich Red Zone. Ansonsten gucke ich tatsächlich in Hauptsache die Red Zone sogar hinterher noch.
Mhm.
Beziehungsweise manchmal auf dem Second Screen. Habe es also dementsprechend verfolgt. Aber wenn du von den Spielen ja so ein bisschen was mitbekommen hast, dann würde ich mal sagen, dann starten wir direkt mit einem Roundup der News, was die Miami Dolphins angeht, haben wir ja nicht wirklich. Oder fallen dir irgendwelche ein?
Na, es ist zu früh, ne? Also am Donnerstagabend, wir haben jetzt noch nicht so viel, da wir erst Montag spielen.
Ja, es gibt eine Nachricht, aber da würde ich gern gleich drauf kommen.
Ja.
Auch im Rahmen des Injury Reports. Und ansonsten haben wir, im Gegensatz zu den Jets, die ja tatsächlich Signings getätigt haben, hatten wir keine. So, und ab dieser Saison würde ich das im Roundup gern anders machen. Das mit den Schlagzeilen hat mich mittlerweile gelangweilt. Ich werde Satzanfänge dir geben. Und ich bitte dich dann, die Satzanfänge erstmals oder diese Sätze erstmal zu vervollständigen. Und zwar bevor du die Sätze erklärst. Also erstmal wirklich einfach vervollständigen. Wir sind heute nur zum Zweit. Das heißt, du darfst sie später erklären. Normalerweise würde ich sonst bitten, jemand anderen mir die Satzanfänge zu erklären. Und wir fangen direkt mal damit an. 3 geblockte Field Goals an einem Spieltag bedeuten?
Die Bälle sind nicht alle richtig aufgepumpt.
Glaubst du ernsthaft, dass es an den Bällen liegt?
Mit Nein, glaube ich nicht. Nö, das sollte jetzt sarkastisch ein bisschen hetzerisch weitergehen. Auf keinen Fall. Aber es liegt wohl an den Bällen, das habe ich gelesen, um zu den Kickern zu schwimmen, dass die Field Goals mehr getroffen werden, weil es jetzt hier extra Kickerbälle geben soll. Oder gibt. Und die Kicker dürfen ja wohl die Bälle vorher einschießen praktisch. Ich glaube, es sind 5 pro Kicking Unit. Und das soll den Effekt haben, dass wir mehr weite Field Goals kriegen. So, vielleicht hat das ja auch den Effekt, dass die Field Goals deswegen mehr geblockt werden. Aber das hat wahrscheinlich überhaupt nichts mehr zu tun.
Naja, ich sehe es eher tatsächlich so, dass die Special Teams da ganz massiv dran gearbeitet haben. Und ich finde, es zeigt, dass die Special Teams halt eben nicht zu vernachlässigen sind.
Ja.
Weil es waren ja nun auch entscheidende geblockte Field Goals größtenteils.
Ja. Das stimmt. Das finde ich sowieso, man hört das ja oft mal so, dass über Special Teams wird gar nicht gesprochen oder irgendwie mit einem lachenden Auge. Das finde ich ist halt einfach falsch. Die Special Teams haben einen sehr hohen Wert. Es sind sicherlich nicht ein Drittel, wenn man sagt, ein Drittel Offense, ein Drittel Defense, ein Drittel Special Teams, aber die Special Teams haben einen sehr großen Faktor, den oft viele gern unterschätzen. Das liegt halt daran, weil Special Teams so unvorhersehbar sind. Und gerade bei Punt Returns und so weiter, da kann man wenig viel rausziehen, sage ich mal, wenn man so ein bisschen diesen Analysten-Bubble hat. Das geht halt mit schönen Quarterback-Stats einfacher. Deswegen werden die oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, glaube ich. Aber du hast recht.
Ja? Also ich finde zum Beispiel, Ich habe jetzt keine Statistik, aber vom Gefühl her machen Special Teams mindestens die Hälfte der Punkte, wenn nicht sogar über die Hälfte der Punkte von den Teams aus.
Wenn man den Kicker mit seinen 3 Punkten
Natürlich.
nimmt, natürlich, klar, wenn nicht sogar mehr. Ich meine, deswegen sind ja oft Kicker sind ja oft bei den Punkten in den Tops der Teams ganz weit oben. Aber man muss ja überlegen, warum kommt der Kicker überhaupt in die Range, das zu tun, ne? Also das ist ja so,
Ja.
ist ein Wechselspiel.
Weil der Returner für eine gute Ausgangsposition sorgt.
Das kann man so argumentieren. Man könnte da natürlich argumentieren, weil der Quarterback alleine in der Lage ist, eine Offense zu tragen und offensialisch kreiert. Das ist ein bisschen vielleicht die Henne-und-Ei-Diskussion.
Ja, worauf ich allerdings so ein bisschen hinaus möchte, wir hatten lange Zeit, und das war auch zu den Zeiten, als Patrick Mahomes angefangen hatte und die Chiefs so eine potente Offense hatten. Da ging es lange Zeit darum, Field Position wäre nicht mehr so wichtig, explosive Offense machen die Field Position eigentlich unwichtig und so weiter. Und
Ja.
jetzt haben wir ja so ein Bounceback der Defense, kann man fast schon sagen. Und plötzlich wird die Field Position wieder sehr, sehr wichtig. Dazu kommen Regeländerungen, die tatsächlich auch das Return Game wichtiger machen. Also für mich ist das schon, zeigen auch diese geblockten Field Goals die Wichtigkeit der Special Teams, die auch bei den Teams wieder mehr angekommen sind.
Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen, ja.
Gut, dann nehmen wir mal den zweiten Satz. 4 Fumbles in einem Spiel der New England Patriots sind.
Sind ein Zeichen, dass die Defense der Miami Dolphins noch schlechter ist, als wir dachten.
Weil wir keinen Fumble gemacht haben, und hatte Drake May vielleicht einfach nur einen schlechten Tag. Es war ja nicht nur May.
Genau, es war ein Ramone Stevenson, der gegen uns ausgesehen hat wie ein Elite-Runner. Und auf einmal spricht man eher darüber, dass er bei den Patriots gebencht wird, weil es so katastrophal war. Das fand ich erschreckend tatsächlich. Also ich fand es erschreckend. Natürlich gibt es im Sport gute und schlechte Tage und vieles ergänzt sich, vieles bedingt sich dann. Aber dass wir so gegen die Patriots gespielt haben, das war schon. Und man muss auch sagen, die Steelers waren vorher auch wegen ihrer Defense so ein bisschen in der Kritik. Man hat gesagt, wo ist die Steelers Defense hin? Und auf einmal war das wieder weg. Ja, auch das natürlich mit so einem kleinen zwinkernden Auge, aber ich fand es so ein bisschen erschreckend. Also gerade Ramone Stevenson sah gegen uns aus wie ein Elite-Runner und auf einmal ein Spiel später ist es völlig weg. Das ist irgendwie komisch. Das kann nicht nur in Tagesform
Ja,
sein.
die Frage liegt es an der Offense der Patriots? Lag es an der Defense der Steelers? Lag es daran, dass Ramondre Stevenson einfach nur einen schwachen Tag hatte oder Pech hatte? Oder kann man es sogar noch genauer auf O-Line oder sowas eingrenzen?
Wahrscheinlich auch da bedingt es sich, ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, eine etwas bessere Tagesform gegen einen etwas schlechteren Gegner multipliziert sich nach oben zu einem richtig positiven Output, so wie es gegen uns war, und dann hat man eben nicht die berühmten 100%, sondern kann nur mit 98 reingehen, dann ist die Defense besser, dann geht das ganz in die andere Richtung und dann irgendwann kann sich sowas natürlich auch negativ irgendwie vergesellständigen. Ich glaube nicht, dass man aus dem Patriots-Spiel gegen die Steelers große Schlüsse ziehen kann, was die Entwicklung von Drake May oder von der Offense ausgeht. Ja, es ist erstmal ein Brett, so eine Statistik, aber ich glaube nicht, dass bei den Patriots die Alarmglocken so groß schrillen sollten, wie man es mitbekommt. Also ich bin, was Drake May und die Entwicklung angeht, von dem immer noch relativ positiv gestimmt. Das, glaube ich, kann man als Patreon-Fan mitnehmen. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Patriots waren so ein Team, was auch mein Empfinden in der Offseason eine dieser Top-3-Hype-Teams war, auf jeden Fall. Und davon sind sie halt schon ein bisschen weiter weg. Das sind für mich aber eher die Lehren, dass man den Hype nicht immer so übertreiben soll. Aber das ist nun mal der NFL-Zirkus. So
Wenn du
funktioniert
jetzt,
es.
und ich weiß, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wenn du jetzt die ersten 3 Spiele betrachtest, glaube ich, ist ganz klar, die Bills werden die Division gewinnen.
Ja.
Aber wie sieht für dich denn die Rangfolge danach aus?
Die Rangfolge danach. Ja, Patriots auf 2. Und dann hoffe ich Jets und wir an 4.
Du hoffst wie an vier?
Ja, ich hoffe tatsächlich wie an vier, weil um den großen Output zu sehen, es bringt uns nichts, wenn wir am Ende Dritter oder von mir aus Zweiter mit 7-7 werden oder mit 8. Das bringt uns nichts. Ich gewinne dann dieses Jahr lieber nur 3-4 Spiele und kick einen Top-5-Pick, als wieder an Platz 13 zu picken. Da habe ich nichts von. Bringt mir nichts.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich komplett anders.
Ja.
Ich sag, ja, wir brauchen einen Umbruch, ja, wir müssen picken. Scheiß drauf, ich will trotzdem gewinnen.
Natürlich.
Also tatsächlich, ich will jedes Spiel gewinnen und ich habe immer noch die Hoffnung, und ich bin ja eigentlich eher pessimistisch unterwegs, dass wir sowohl Patriots als auch Jets aufgrund der grundsätzlichen Qualität, die wir im Kader haben, da werden wir gleich bei der Review auch noch drauf kommen, dass wir trotzdem noch Nummer 2 in der Division werden. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem Top 10 picken können, denn ich glaube, dass die Jets und die Patriots tatsächlich auch nicht mehr als 5 Siege holen werden.
Ja, gut, es bedingt sich so ein bisschen, weil man muss dann ein paar Siege holen. Aber ich habe halt die Angst, dass wenn man dann irgendwie 7-8 Siege holt, dass dann der große Umbruch, der kommen muss, meiner Meinung nach doch nicht kommt. Und so traurig das ist, ist es mal wieder der X-Rebuild, aber ich möchte den lieber als noch irgendwie so ein Übergangsjahr. Der Saints-Weg wäre für mich schlimmer als dieses Jahr 3 Siege weniger, wenn ich ehrlich bin.
Okay, da möchte ich gleich dazu kommen, behalte deine Gedanken im Hinterkopf. Ich nehme das gleich als Überleitung. Ich will jetzt noch eben schnell den letzten Satz, den ich vorbereite, zumindest abhaken. Mhm. Und zwar, dass der erste Sieg der Panthers zu null ist, ist für Bryce Young.
Ist für Bryce Young? Ist für Bryce Young. Tja, Pausen im Podcast sind schlecht, aber du erwischt mich auf dem kalten Fuß. Ich könnte dir was zu den Falcons sagen.
Ich hätte jetzt sowas gesagt, vollkommen egal. Oder der endgültige Durchbruch.
Nee,
oder?
Ist es nämlich alles nicht. Ja, genau. Es spielt für Bryce Youngs Entwicklung keine Rolle.
Also ist für ihn vollkommen egal. Ja. Habe ich so ähnlich halt auch gesehen. Was glaubst du denn, wie es für Bryce Young weitergeht bei den Panthers? Ist das jetzt für ihn... Das ist ja das Make-or-Break hier.
Meinst du, dass es das ist? Ich glaube, der hat noch ein Jahr.
Ernsthaft?
Ja, die haben für den so viel aufgegeben und hochgetradet, die geben den nach Jahr zwei, glaube ich, nicht auf. Es sei denn, die Panthers picken 1.
Die haben ihn eigentlich schon gebancht und haben ihn nur nach der Verletzung, ich weiß schon gar nicht mehr, war es Andy Dalton?
Es war Andy Dalton, aber ich glaube, es war eine Verletzung? Ich glaube, es war so, er kam normal wieder, oder? Es war eine
Verletzung von Andy Dalton, wofür er erst wieder zurückkam.
Ja, und dann war er aber wieder Everybody's Darling, oder?
Dann hat er ganz gut gespielt. Man hat zumindest dann das Gefühl gehabt, okay, jetzt steht hier keine vollkommene Null mehr auf dem Platz.
Ja.
Aber ich vermisse seitdem irgendwo eine Entwicklung.
Puh, ja, also die hatte er am letzten Ende ja gehabt, ne? Da waren ja alle verwundert. Er war ja schon komplett abgeschrieben. Und dann, als er dann wieder kam, waren ja seine Spiele durchaus positiv. Der hat
dann sahen sie so aus,
genau,
wie quasi den Spieler, den man nach dem College erwartet hatte. Das war aber immer noch nicht irgendwie hier so der absolute Mega- und Top-Spieler.
Das stimmt. Aber ich glaube, ihn aufgeben ist noch zu früh. Ich glaube, ein Jahr hat er auf jeden Fall noch. Es sei denn, sie picken Top 3, Top
4. Das wär dann sein viertes Jahr. Also das letzte Jahr.
Wäre das sein viertes? Bin ich
blöd? Selten, dass Teams so lange Geduld mit First Overalls haben.
Wäre das nicht erst sein drittes?
Nee, im ersten Jahr hat er schlecht gespielt. Er wurde im zweiten Jahr, das war letzte Saison, gebencht und kam dann zurück und ist jetzt im dritten Jahr.
Ja, ist jetzt im dritten.
Genau. Das heißt, wenn er noch ein Jahr bekommt, wäre das ja nächstes Jahr sein viertes. Das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags.
Jetzt bist du, glaube ich, du bist falsch. 2023 hat er gespielt, 2024, als jetzt im dritten und dann im vierten, genau.
Genau. So.
Aber das
heißt, wenn er noch ein weiteres Jahr bekommt, wäre er dann im vierten.
Ja, das kriegt er. Doch.
Das vierte kriegt er definitiv, sagst du.
Ja.
Und die 50-Option wird man dann sehen.
Genau, also ich glaube, er kriegt auf jeden Fall das, weil dafür haben die einfach zu viel aufgegeben.
Ich glaube tatsächlich, dass das am Ende der Saison für ihn Schluss ist, weil man merkt, da kommt nicht mehr.
Ja.
Das ist mein Verdacht. Wenn man ihn spielen sieht, man sieht ab und zu mal das Talent aufblitzen. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihm die körperlichen Fähigkeiten fehlen und dass das Spiel tatsächlich für ihn dementsprechend dann auch zu schnell ist, weil er halt eben dann nicht vielseitig genug ist. Und ein Spieler, so wie er im College gespielt hat, er hat viel davon gelebt, dass er viele verschiedene Dinge tun konnte. Das kann er jetzt nicht mehr ungefähr. Und das finde ich halt dementsprechend, ja, schwierig.
Ich glaube... Aber
das ist halt meine Meinung.
Ja.
Ich glaube, man kann das durchaus anders sehen. Ich glaube, diese Saison bekommt er noch, aber ich glaube, die nächste Saison, da wird man sich anderweitig orientieren bei den Panthers. Weil man hat ja in das Ganze drumherum ja investiert. Das Team ist ja besser geworden.
Ja, und dann holen wir den, oder wie?
Würdest du das gerne?
Nee, gerne würde ich das nicht. Aber ich finde, wir erleben gerade so ein bisschen so eine kleine Renaissance von Quarterbacks, die alle schon den Stempel des Bustes hatten und in neuen Umständen auf einmal, weil es eben doch Menschen und keine Roboter sind, dann doch funktionieren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähnlich wie bei Anthony Richardson, Bryce Young seine Chance irgendwo bekommt. Und wenn wir diesen dicken Tourvertrag im nächsten Jahr nicht hätten, dann könnte ich mir das als ein Jahr ausprobieren vorstellen, weil warum nicht?
Ja, aber dann würde ich tatsächlich eher jemanden, der ein größeres Upside als Bryce Young hätte, mir eher holen. Da wäre tatsächlich Zach Wilson, von dem ich auch nichts halte, wenn ich ehrlich bin, eher jemand, weil der in meinen Augen eine größere Upside hat als Bryce Young. Aber ich bin immer vorsichtig. Es gibt immer mal Quarterbacks, die dann eine Saison ganz gut haben. Case Keenum war damals ein gutes Beispiel. Case Keenum hatte, oder Blaine Gabbert, die hatten gute Saisons oder gute halbe Saisons und danach ging es wieder da nieder. Ich gehe so was Ähnliches von, Sam Darnold aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Geno Smith, ich habe den Hype um Geno Smith auch in Seattle nicht verstanden. Ich habe ihn nicht, im Gegensatz zu Adrian Franke, den ich sehr schätze, nicht für einen Top-10-Quarterback gehalten, auch nicht in Seattle. Wie gesagt, das gibt immer wieder. Und in Daniel Jones zum Beispiel, finde ich, da hat man immer wieder gesehen, was der eigentlich kann. Den finde ich ja persönlich stark unterschätzt. Habe ich aber auch schon oft gesagt.
Ja, aber ich finde, genau Daniel Jones ist ja der, wo man sieht, den haben alle vom Hof gejagt. Und er erlebt so ein bisschen seine Renaissance, ne?
Ja, aber ich habe das halt bei Daniel Jones, Daniel Jones erinnert mich an Ryan Tannehill.
Ja.
Von der Art und Weise. Daniel Jones hat gezeigt, dass er super zu Fuß ist. Daniel Jones hat gezeigt, dass er ein guter Game Manager sein kann. Mhm. Und Daniel Jones hat gezeigt, dass er auch einen guten Deep Ball beherrscht. In seiner ersten Saison damals, er war ein ultra aggressiver Passer, sehr tief immer gegangen mit den Bällen, hat da richtige Bomben geworfen, da hat er den Spitznamen Danny Dimes bekommen. Mhm. Dann hat er angefangen, als Game Manager zu arbeiten in einem Team, das nicht gut war. Da konnte er nicht so viel machen. Dann wurde ihm das Spiel auf seine Schultern gelegt. Er sollte als Runner was tun. Das hat er auch hinbekommen. Danach hat man es wieder versucht umzustellen. Das hat mit dem Team nicht geklappt. Jetzt hat er, ich sag mal in Anführungszeichen, andere Umstände. Er hat aber vorher schon gezeigt, dass das konnte, in meinen Augen. So ähnlich war das ja bei Ryan Tannehill. Ryan Tannehill hatte einen sehr guten Deep Ball, fand ich. Immer schon, auch bei uns. Und Ryan Tannehill war gut zu Fuß. So. Und das ist nie gewürdigt worden, sondern es wurde immer nur gesagt, Ryan Tannehill ist einfach nur der Typ Game Manager. Und kaum hatte er gewechselt und durfte nochmal zeigen, da waren alle verwundert, oh, der kann ja was. Aber er hat im Endeffekt auch das gezeigt, was er bei uns gesehen hatte. Ich habe damals gesagt, dass Ryan Tannehill Marcus Mariota aus sportlichen Gründen ablösen wird. Der ist ausgelacht worden. Weil Ryan Tannehill ja angeblich so schlecht war. Kann ich halt irgendwie nicht so sehen. Und so ähnlich sehe ich das halt bei Daniel Jones. Aber hier bei so Leuten wie Sam Darnold, Geno Smith oder auch Bryce Young sehe ich das eben nicht, weil mir da die Vorleistungen fehlen. Auch bei dem Anthony Richardson.
Ja gut, Anthony Richardson finde ich ist nochmal ein bisschen was anderes, weil der ist ja wirklich nun, da war so ein Outlier-Prospect im Prinzip und was anderes als bei den anderen. Aber grundsätzlich, um Bryce Young zurückzukommen, ob man ihn bei uns sehen würde, also wären wir ein Jahr weiter und ein Bryce Young würde auf den Markt kommen, würde ich es probieren, tatsächlich. Also ich würde es eher probieren mit ihm als mit irgendeinem anderen Bridge Quarterback. Da sehe ich wenigstens ein bisschen Upside noch drin, was man probieren könnte.
Das Entscheidende ist ja, wir kommen nächstes Jahr aus dem Tua-Vertrag nicht raus.
Genau, richtig. Deswegen hat sich das auch erledigt, weil ich glaube, ein anderes Team würde ihn verpflichten, wenn die Panthers wirklich von ihm Abstand nehmen sollten. Das glaube ich schon.
Deswegen ich tatsächlich auch nicht glaube, dass uns so ein Top-3-Pick weiterbringt, aus mehreren Gründen. Zum einen sehe ich Stand jetzt noch nicht die Quarterbacks im Draft dieses Jahr. Gut, ich weiß auch nicht, wie es im Jahr danach ist, für die man unbedingt ultra weit oben picken muss. Und zum anderen, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es gut ist, wenn ein Spieler hinter Tua erstmal sitzt oder sitzen muss oder sitzen wird oder was auch immer. Ansonsten halte ich das für einen verschenkten Pick. Den würde ich eher in eine Infrastruktur stecken. Und dafür braucht man auch nicht zwingend einen Top-10-Pick. Und es gibt auch genug Teams, die auch bewiesen haben, dass man zum Beispiel mit Pick 32 oder einem Pick 33, ich glaube 33 oder 34 war es, dass ich auch einen Franchise-Quarterback holen kann. Es muss nicht immer der First Overall sein. Es hängt viel von der Umgebung ab. Und da möchte ich jetzt mal eine These für dich direkt in den Raum werfen, die wir immer wieder, ja, die muss immer wieder leider Gottes kommen. Wir müssen immer wieder auf Tour zurückkommen. Ich war gestern bei der Gangrene Germany im Podcast zu Gast. Könnt ihr, glaube ich, bei denen dann auch auf dem YouTube-Kanal oder sowas hören, sehen, was auch immer. Und da kam im Laufe des Gesprächs ganz klar für mich die Alternative. Tour sieht ja anders aus, als er im College war. Natürlich, im College hatte er ein Top-Team. Da konnte er machen, was er wollte, im Grunde genommen. Die Gegner waren, ich will nicht sagen Fallobst, aber für Alabama war es Fallobst. Und ich finde, man hat einige seiner Schwächen da schon gesehen. Da behauptet Rico immer, nee, das war im College nicht zu sehen. Was aber definitiv nicht zu sehen war, ist, dass Tua ängstlich wirkte. Tua war im College nicht ängstlich. Das sieht in der NFL ganz anders aus. Jetzt kommen alle an und sagen, das hat was mit den Verletzungen zu tun und so weiter. Und ich glaube das nicht. Es ist tatsächlich eine Versagensangst, weniger eine Angst vor Verletzungen. Und meine These ist, dass Brian Flores damals Tua gebrochen hat mental. Weil das erste Jahr für Quarterbacks so extrem wichtig ist, gerade für Rookie-Quarterbacks. Und da entscheidet sich sehr schnell, in welche Richtung das im Normalfall geht, auch vom Umfeld her. Und Tua war nach der ersten Saison mit Brian Flores, war der durch. Das war's für ihn.
Ich glaube, da ist ein was war es dran? Ich wollte gerade ein Fünkchen sagen, ein Fünkchen wäre zu wenig. Ich glaube aber auch, dass einfach der Umgang der ganzen Social-Media-Welt mit einem jungen Menschen, der da vielleicht drauf anspringt, auch seine Scheibe dazu beiträgt. Der Umgang nach Tour, nach dem ersten Jahr in Tour, fand ich katastrophal. Ich habe das auch damals doll kritisiert. Auch wie ein Adrian Franke und andere da mit Tour praktisch umgegangen sind. Auch unfair teilweise. Da wurden einfach unsachliche Sachen weitergegeben nach keinen 8 Spielen. Das war nicht richtig. Und wenn man nicht der Vollprofi ist, dem immer alle fordern, dann kann das so ein Grund absolut sein. Das ist leider so. Und Brian Flores hat da sicherlich auch seinen Anteil zu gehabt. Ich finde aber, wenn wir vielleicht auch so langsam den Bogen zum Spiel finden, ich finde, das ist dieses Jahr deutlicher zu sehen als sonst. Das muss ich schon ganz deutlich sehen. Also ich finde, diese Angst und diese Unsicherheit ist in diesem Jahr doller als sonst zu sehen. Das, finde ich, sieht man an Tours Spiel, in den 3 Spielen bisher schon irgendwie.
Ich würde auch sagen, dass Tua nicht in Form ist.
Ja.
Das ist meiner Meinung nach ganz klar. Denn Tua, ich habe es schon öfters gesagt, ich wiederhole es aber nochmal, Tua hat meiner Meinung nach ein paar hervorragende Skills. Dazu zählt sein schneller Release. Dazu zählt sein absolut präzises Timing. Und vor allen Dingen auf kurzen und mittleren Distanzen seine herausragende Präzision. Und genau die, finde ich, die fehlt, auch gegen die Bills.
Die fehlt, absolut. Die fehlt. Es ist die Frage, warum fehlt sie? Ist es Angst? Ich meine, ein Zeichen dafür ist die Frage, Tua wirft, glaube ich, den Ball in knapp 0,2 Sekunden langsamer, in Anführungsstrichen, als man es vorher von ihm kannte. Es ist die Frage, woran liegt das? Geht er langsamer durch seine Reads? Hat er Angst, die Reads, die dann doch offen sind, zu nehmen? Oder woran liegt es? Das ist so wirklich die Frage, die wir nicht beantworten können, aber wahrscheinlich irgendwie müssen, beziehungsweise die Coaches müssen es tun. Woran das liegt, dass Tua im Moment das allererste Mal, finde ich, wirklich richtig unsicher aussieht. Also wirklich in seinem Spiel unsicher. Da geht es gar nicht um Verletzungen oder so, da sieht einfach in dem, man würde neudeutsch sagen, er sieht irgendwie lost aus.
Also ich habe auch beim Spiel gegen die Bills, war es für mich relativ deutlich, dass wir das Spiel, wir haben das Spiel ja lange offen gehalten. Das muss man auch ganz klar sagen und das ist positiv. Das haben wir aber nicht wegen Tua getan, sondern trotz Tua. Meiner Meinung nach haben wir das wegen Mike McDaniel getan, der einen Gameplan zusammengezaubert hat, der dieses Team trotzdem noch kompetitiv machte. Und in dem Moment, wo von Tua erwartet wurde, außerhalb des Gameplans etwas zu machen, kriegte Tua halt Schwierigkeiten. Meine Analyse wäre, wenn ich mir jetzt College-Spiele angucke, wo Tua ja durchaus, man nennt das ja gerne Klatsch, also wo Tua durchaus in der Lage war, plötzlich zum Ende hin Spiele an sich zu reißen und Spiele zu gewinnen, dass es in Alabama zu seiner College-Zeit war, egal was er gemacht hatte. Weil er hatte Spieler um sich rum, mit denen hat das einfach herausragend gut funktioniert und er konnte machen, was er wollte. Und das funktioniert in der NFL aber nicht, so dass seine Schwächen in der Situation deutlich zutage treten. Und unter Brian Flores ist er, das hört man ja immer wieder, für diese Schwächen regelrecht von der Mannschaft abgekanzelt worden und er ist gebancht worden. Also hat er Angst, will aber auf der anderen Seite ja zeigen, dass er es kann, trifft dann überalte Entscheidungen, weil er in seinen Entscheidungen in meinen Augen tatsächlich auch ein bisschen zu langsam ist. Ich habe das Gefühl, viele seiner Würfe sind pre-snap festgelegt. Und auch das habe ich gestern gesagt. Er geht zurück. Das Timing von zum Beispiel Tyreek Hill oder vom Play wird gestört. Dann muss er durch seine Reads gehen. Da ist er langsam. Er hat dann kein Gefühl für den Pass Rush. Er weiß in dem Moment nicht so ganz, was er tun soll. Er hat Schwierigkeiten, das Feld zu scannen. Und dann kommt in dem Moment, okay, ich schmeiß den Ball zu Hill. No matter what. Ich finde, das hat man auch teilweise gegen die Bills gesehen. Da ist es ein paar Mal gut gegangen, weswegen die Stats auch besser aussehen. Aber das ist so das Hauptproblem. Spät im Play, gerade wenn die Play, wenn er ein bisschen außerhalb der Playstruktur arbeiten muss oder Geduld beweisen muss, warten muss, dann verliert er sich. Du hast es gesagt, dann verliert er sich komplett. Dann habe ich das Gefühl, er wird kopflos, er weiß nicht mehr, was er tun soll, er will aber unbedingt.
Ja.
Und das passt nicht zusammen.
Das passt leider nicht zusammen und man muss die Frage stellen, was ist passiert in der Offseason, dass das so bedingt, ne? Das ist tatsächlich die Frage, die uns irgendwie umtreibt, denn man muss ganz ehrlich sagen, du hast es auch schon richtig gesagt. Also, wenn man nicht bereit ist, jetzt so den riesen Tabula Rasa zu machen und Tua zu entlassen mit einem relativ hohen Dead Cap, also da kann immer noch sagen, nach dem Russell Wilson Dead Cap von über 70 Millionen ist es weniger, aber es ist schon ordentlich Dead Cap, weil man auch ein Tyreek Hill natürlich nächstes Jahr wahrscheinlich entlassen wird. Ich bin leider nicht mehr der Meinung, dass wir noch irgendwas für ihn kriegen. Dann ist es viel Geld und ich kann mir vorstellen, dass man deswegen lieber noch ein Jahr mit Tua geht. Da sind uns so ein bisschen die Hände gebunden, tatsächlich.
Aber da würde ich jetzt die für mich entscheidende Frage stellen. Ich habe für mich darauf eine Antwort gefunden. Liegt es an Mike McDaniel, dass Tua ist? Muss Mike McDaniel für Tua was anderes finden? Oder wird Mike McDaniel durch Tua limitiert?
Ja, Henne- und Ei-Diskussion. Mike McDaniel hat sich... Ja, natürlich. Mike McDaniel hat sich natürlich bei seinem Antritt durch dieses in Anführungsstrichen sehr bildlich schöne Telefonat mit Tua sehr doll an ihn committed. Das wird er meiner Meinung nach nicht getan haben, wenn er da ins Blaue, in blauen Dunst, sag ich mal, sich nicht mit der Person Tua beschäftigt hat und hätte. Jetzt muss man natürlich fragen, würde er diese Entscheidung nochmal treffen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das nicht tun würde. Was wiederum zu dem Schluss lässt, ich bin der Meinung, dass Tua Mike McDaniel limitiert, aber ein Elite-Play-Caller, ein Elite-Play-Designer müsste trotzdem andere Wege schaffen. Also das ist schon leider nicht so, dass wir da Mike McDaniel von der Kritik falsch sprechen können. Das wäre falsch, auch wenn ich es gerne anders sagen würde. Ich würde gerne hier sitzen und sagen, ey, wir haben unseren Headcoach ohne Wenn und Aber gefunden, denn das würde uns viel, viel Sicherheit für die Zukunft geben, aber das haben wir einfach nicht. Punkt. Also ich glaube, Mike McDaniel ist ein sehr netter, sympathischer Typ, der vielleicht nächstes Jahr irgendwo OC wird, aber ich glaube nicht mehr bei den Dolphins.
So, da muss ich dir zumindest in Teilen widersprechen. Ich sage, Mike McDaniel hat zum Beispiel bewiesen, dass er unter diesen Limitationen, wenn man sich anguckt, wie wir gegen die Colts aufgetreten sind, offensiv die richtigen Schlüsse ziehen kann und tatsächlich ein Team wieder aufrichten kann, mit limitiertem Können tatsächlich trotzdem einen Gameplan auf den Platz zaubern kann, offensiv, der es schafft, das Spiel gegen einen der Top 3 Contender, so könnte man es, glaube ich, Minimum sagen, dieses Jahres um den Super Bowl tatsächlich kompetitiv und offen zu halten, ohne dass man wirklich sagen muss von wegen, oh, da hatten wir aber viel Glück oder sowas. Im letzten Viertel ging es dann darunter, als eben Mike McDaniel Scheme nicht mehr alleine alles tragen konnte. Und ich finde, da hat er bewiesen von wegen, dass er herausragend ist. Das Problem, was ich sehe, ist, dass ein Head Coach halt mehr Aufgaben hat. Und dazu gehört auch vielleicht, sich mit einem General Manager in Verbindung zu setzen. Dazu gehört auch, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Das fällt Mike McDaniel tatsächlich relativ schwer, finde ich. Aber
es wirkt auf jeden Fall so.
Was Play-Design angeht, ist er in meinen Augen absolute Elite.
Wirklich ja, Elite. Deswegen sage ich ja das. Ich kann mir auch vorstellen, dass er eben deswegen der, in Anführungsstrichen, der geborene OC irgendwo leider ist.
Ich wage zu behaupten, wenn wir ihn nach der Saison gehen lassen und wir Tua noch das eine Jahr behalten, egal was wir für einen Coach kriegen, wage ich zu behaupten, dass wir mit Tua und einem neuen Coach ein Jahr haben, da Top 3 picken und den Coach auch wieder verbrannt haben. Dann.
Das wäre ist meine These. Eine These, die man so unterschreiben kann, ja, auf jeden Fall. Es ist die Frage, ob ein Coach mit der Idee kommt, dass er direkt verbrannt wird, so wie in Houston. Da kam ja auch Coach mit der Idee, der ist nach einem Jahr wieder weg, weil man eben so eine Art Verbrennerjahr in Anführungsstrichen hatte. Das kann durchaus sein. Man muss halt überlegen, wenn man jetzt den Head Coach findet, der einen komplett überzeugt, ob man dann bereit ist, diese knapp 60 Millionen oder was es bei Tua sind, wenn man wirklich einen Cut anstreben würde, ich glaube, es sind 53 Millionen oder was, die weg sind, ob man das bereit ist zu schlucken. Ansonsten hast du durchaus recht, dass man da sagt, der Coach ist auch wieder verbrannt, ja. Also ich spreche bei Tour, spreche noch von einem Trade, nicht von einem Cut. Das kann ich mir noch nicht vorstellen, dass man ihn cutten würde. Ein Trade, glaube ich, würde man noch finden. Aber ja, es sind trotzdem, glaube ich, irgendwie deutlich über 50 Millionen.
Wir haben jetzt in der Offense vom letzten Spiel schon zwei Leute abgehandelt, mit Tour und mit Mike McDaniel. Was sagst du denn zu unserem Laufspiel und zu unserer O-Line?
O-Line, Patrick Paul ist für mich die positive Überraschung, einer der wenigen aus der Saison. Ja, das war wieder mindestens gut. Ich würde jetzt noch nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall viel, viel besser, als ich und ich glaube fast alle erwartet haben. Unsere rechte Seite ist nicht existent, meiner Meinung nach. Das ist eine Vollkatastrophe. Leider, Aaron Brewer ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Und Jonas Savainea ist leider nicht die Verstärkung, die wir auf Left Guard für einen Second Round Pick, den wir nach oben gegangen sind, erwarten. Das war leider wieder sehr, sehr ernüchternd, sehr enttäuschend. Ich glaube, da gibt's ja diese berühmt-berüchtigte PFF-Statistik schon, dass er der schlecht gegradeste O-Liner ist. Da würde ich immer nicht so viel drauf geben nach 3 Spielen. Aber der Eye-Test ist auch nicht besonders. Also O-Line, ja, sind jetzt auch schon wieder zu viele Verletzungen, die kamen. Und wir haben halt keine Tiefe, das zu ersetzen. Das merkt man auf der rechten Seite, da ist keine Substanz. Patrick Paul, Überraschung, der Rest, Und das Laufspiel, A-Chain ist für mich, also, da hat man die Dolphins-Brille auf. Aber ich finde, das, was A-Chain macht, das ist irgendwie Top 5 Running Back, so irgendwie ist es da, plus minus, ne? Aber ich finde, A-Chain ist der eine Playmaker, den wir so wirklich konstant über das Jahr haben. Ollie Gordon ist auch eine positive Überraschung. Ich finde, da hat man grundsätzlich eine Basis. Muss man natürlich auch schon wieder überlegen, was macht man mit einem A-Chain? Passt dieser Spieler in unsere Timeline? Das ist so ein bisschen so eine gefährliche Diskussion, leider. Aber das sind positive Ansätze, die wir da haben. A-Chain ist für mich wirklich herausragend. Patrick Paul ist eine positive Überraschung. Den Rest, O-Line erwartbar. Nicht besonders gut. Bei Savainea hoffe ich einfach mal noch, da will ich noch nicht zu sehr den Teufel an die Wand malen. Oder siehst du das grob anders?
Nee, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne unseren Gast begrüßen. Wie angekündigt ist der Heiko jetzt da. Hallo Heiko.
Einen wunderschönen guten Tag. Servus, schön, dass ich da sein darf. Hi.
Hi. Soweit ich weiß, hat Heiko von dem Spiel so gut wie nichts gesehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einfach weiter. Und Heiko meldet sich einfach, wenn er eine Frage hat oder was dazu zu sagen hat. Heiko, bist du damit einverstanden?
Ja, absolut. Ich treibe mich gerade bei Pro Football Focus rum und check die Grades von dem Spiel. Dolphins gegen Bills und versuche da irgendwas rauszulesen, was mir für unser Spiel auch weiterhilft. Also wenn ich Fragen dazu habe, melde ich mich einfach.
Ja, wobei ich glaube, Thilo und ich, wir sind beide nicht so die PFF-Grade-Fans, oder?
Nein, es ist um Gottes Willen, das ist nicht die ganze Wahrheit. Das sehen wir ja bei den Grades für unsere Spieler auch immer wieder. Oder was da im Spieler manchmal halt angekreidet, halt angerechnet wird. Oder? Aber du kannst ja grundsätzlich sagen, ob jetzt ein Spieler ein Totalausfall war. Also du kannst es so halt grob einordnen, sage ich jetzt mal. Genau. Ich finde zum Beispiel O-Line-Bewertungen immer ein bisschen unfair, weil woher will Pro Football Focus wissen, was für ein Spielzug angesagt war und wer welche Zone blocken sollte? So, die kreiden es halt dem O-Liner an dem der Gegner vorbeigelaufen ist. In welche Richtung der geguckt hat, weil er vielleicht sogar dahin gucken sollte, ist denen egal, leider.
Ja. Es ist halt auch nur eine Meinung. Und da muss ich ganz klar sagen, Running Backs, ich finde unser Laufspiel tatsächlich wieder deutlich besser. Aber nicht nur von der individuellen Warte her, sondern auch Mike McDaniel hat es geschafft, im Laufspiel Leben einzuhauchen mit einer O-Line, die verletzungsgeplagt und nicht gut ist. Und davor ziehe ich den Hut. Das muss ich ganz klar sagen. Natürlich gehört auch eine gewisse individuelle Klasse dazu. A-Chain vor allen Dingen als Receiver, Ollie Gordon tatsächlich als Runner. Wir sind wieder vielseitiger, wir sind ausrechenbarer. Und ja, gut, wir haben auf Tight End noch unsere Schwächen, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber ansonsten würde ich sagen, die Offense scheint zumindest wieder so weit zu sein, dass sie kompetitiver ist. Das hat gedauert. Aber dieses Spiel gegen die Bills macht mir Hoffnung als Zusammenfassung. Thilo, hast du diesbezüglich auch Hoffnung? Oder sagst du, nee, das war nur ein positiver Ausrutsch und die Bills waren zu schwach?
Ich finde, wir sind jetzt offensiv da angekommen, was ich eigentlich als unseren Floor vor der Saison offensiv erachtet habe. Also ich hatte, glaube ich, mal im Vorfeld gesagt, wir müssen in jedem Spiel um die 30 Punkte gehen, um Spiele zu gewinnen, weil ich einfach von unserer Defense Secondary gar nichts halte. Und ich war auch der Meinung, dass wir das in jedem Spiel ansatzweise können. Das war gegen die Colts ein aus mehreren Gründen völliger Totalausfall. Das wurde gegen die Patriots in Anführungsstrichen schon ein bisschen besser und gegen die Bills war man dann so ungefähr da, wo man sie erwarten konnte, die Offensive. Ich möchte aber den Zusatz dazu geben, ich fand, man hat bei den Bills so ein bisschen gemerkt, die Bills sind ein erwachsenes Team. Ich hatte tatsächlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Bills das aus der Hand verlieren, tatsächlich. Das hatte ich nicht so das Gefühl. Man kann natürlich über diesen Sechsieler-Strafe sprechen. Hätte man da noch eine Chance gehabt? Ja, man hätte eine Chance gehabt. Natürlich hat man eine Chance. Aber ich hatte das Gefühl, die Bills könnten theoretisch noch von dem vierten in den fünften Gang hoch. Und das ist frustrierend aus unserer Sicht. Aber auch da das Positive mitnehmen. Ich glaube, die Offense ist da, wo man sie hätte erwarten können. Und ich hoffe, dass man da jetzt gegen die Jets einfach den nächsten Step sieht. Ja, dass wir jetzt die 30 Punkte dann auch wirklich knacken. Das ist so für mich der offensive Outcome, den ich jetzt einfach erwarte.
Ja, also ich sehe es ähnlich, dass die Offense jetzt in die Richtung geht, die man erwarten sollte. Wir dürfen uns nicht von unserer Saison von vor 2 Jahren blenden lassen.
Nee.
Auch da war es ja so, dass nach 2 Dritteln der Saison das System so weit entschlüsselt war, dass sie auch nicht mehr diese super explosiven und high-scoring Games hatten. Das wurde halt weniger. Aber unsere Defense, wir haben 3 Picks in die Mitte der D-Line gesteckt, in Defensive Tackles. Dazu unseren First-Rounder mit Kenneth Grant. Auch mit dem Ziel, zum einen Druck durch die Mitte zu machen, ja. Aber auch von der Idee her, um zu sagen, gut, wir stoppen das Run-Game. um dann über die Außen, also Chubb, Robinson und tatsächlich Phillips sind ja eigentlich Speedrusher, die relativ schnell zum Quarterback kommen können, um dann halt da zu verhindern, dass unsere Secondary entblößt wird. Und Punkt 1 ist, trotz dieser Investition können wir den Run nicht stoppen. Thilo, liegt das an der Qualität der Spieler oder liegt es an Weaver, unserem DC?
Das ist für mich tatsächlich, du hörst meinen Schnaufer, das ist für mich die Enttäuschung der Saison. Also, dass unsere Secondary, da braucht man nicht schon wieder auf rumhauen, dass die für mich nicht NFL-würdig ist, das war uns vielleicht allen bewusst. Aber ich hatte zumindest die leise Hoffnung und für mich war sie irgendwo auch begründet, dass wir in der Front 7, denn ich halte unseren Linebackern auch relativ viel, dass wir da irgendwo Top 10 reden können, mit einem Ceiling nach oben. Wenn ein Chubb Robinson den Step macht, ein Matthew Judon ist eine vernünftige Verpflichtung dazu, ein fitter Phillips, ein fitter Chubb, ein Kevin Grant, ein Zach Sieler, das hatte für mich Potenzial und das geht völlig in die Hose, tatsächlich. Und jetzt muss man überlegen, woran liegt das? Ich finde es auf der einen Seite ein bisschen zu einfach zu sagen, das liegt an Anthony Weaver. Da müssen sich die Spieler, ich sag meinen Schülern immer, erstmal die eigene Nase fassen, bevor er auf andere Leute zeigt. Das müssen, finde ich, sehr viele, denn die Leistung stimmt nicht. Aber natürlich ist Weaver in der Kette irgendwie das schwächste Glied, in Anführungsstrichen, und derjenige, der in der Schusslinie steht. Und das ist eine Enttäuschung und Weaver muss da jetzt Antworten finden. Also sonst geht die Saison komplett den Bach runter. Unsere Front, da stecken so viele Ressourcen drin und die Namen, die Spieler haben gezeigt, dass es funktionieren kann. Und jetzt muss es funktionieren. Und da gibt es für mich auch keine Diskussion. Also das ist für mich tatsächlich die Enttäuschung der Saison.
Ja, also ich finde es auch dramatisch. Man hat das gegen die Bills wieder gesehen. Wir haben vorhin über das Thema Special Teams geredet. Die Strafe von Sieler, das kann passieren.
Ja.
Aber auch da sind es die Special Teams, die quasi uns eine gute Chance gekostet haben. Denn ich sag mal so, wir haben eine Defense, die schlecht. Jetzt stoppen wir die Bills müssen punten und es gibt eine Roughing the Panther Strafe, die Bills wieder nach vorne bringt. Haben wir das, wird Tua zum Ende hin nicht so nervös, braucht er dann auch nicht zu werden. Er spielt aus einer guten Position heraus. Dann fällt die Interception so nicht. Eben weil Tua seinen Stiefel runterspielen kann. Und dann gehen wir vielleicht in Führung und dann möchte ich dann zumindest mal sehen, ob die Bills nicht doch nervös werden und das Ganze als Trap-Game betrachten. So. Von daher habe ich auch gestern, als ich bei der Gang Green zu Gast war, habe ich gesagt, es ist nun mal Game of Inches, Spiel der Zentimeter. Das sind Kleinigkeiten und sowas kann halt das komplette Spiel halt kippen. Ich gebe dir recht, das muss man jetzt nicht Viva ankreiden. Aber ich finde, man muss schon ankreiden, wenn man so eine individuelle Qualität hat und die nicht auf den Platz bringt. Ne? In der Offense haben wir darüber geredet, dass Tua uns limitiert, dass wir keine Tight Ends haben, dass unsere O-Line nicht so toll ist. Ja, und da coacht Mike McDaniel offensiv drumherum. Naja, wenn Spieler nicht in Form sind oder wenn Spieler nur bestimmte Fähigkeiten haben, dann muss auch ein DC darum rumcoachen. Und ich habe das Gefühl, dass Weaver das gerade nicht schafft, sondern 0815 runterspielt. Und jetzt stelle ich dir wirklich eine gemeine Frage, Thilo. Mhm. Will er vielleicht, dass Mike McDaniel seinen Job verliert, um selbst Headcoach zu werden? Macht das bewusst?
Nee, das glaube ich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein neuer Coaching-Staff Weaver nach der Leistung übernehmen würde. Es gibt Beispiele davon, dass ein DC bleibt. Das war zum Beispiel ein E.G. Everrow bei den Panthers, der ist geblieben. Aber weil man das Gefühl hatte, dass die Defense dort funktioniert und Everrow gezeigt hat, dass er Antworten liefern kann, dieses Ceiling bzw. dieses Mindset hat Weaver für mich nicht. Also in Houston war das jetzt nicht so, dass man sagt, Weaver hat hier eine super, super Defense gecoacht. Letztes Jahr war es gut, aber man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt eine Transformation in der Defense angestoßen, wo Weaver für mich der Hauptverantwortliche mit ist, denn die Cornerbacks abzugeben und so auf den Pass Rush zu setzen, das war seine Idee. Das funktioniert jetzt nicht und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass dort ein neuer Head Coach ihn übernehmen würde. Vielleicht wäre er die Interimslösung, das kann natürlich sein, aber also solche Gedankengänge kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre das wäre so toxisch, auch wenn es ein Business ist. Nee, das glaube ich nicht.
Also ich war jetzt die ersten beiden Spiele nicht bei den Reviews dabei, aber ich habe mir die Defense halt sehr genau angeguckt und ich finde schon, die Colts haben mit einer Blaupause gezeigt, wie man gegen uns spielen muss. Du nimmst mit einem Quick Game, mit kurzen, schnellen Pässen, mit Screen Games, nimmst du unseren Speedrusher schon die Möglichkeit, zum Quarterback durchzukommen. Um das zu kompensieren, müssen die sich mehr zurückfallen lassen in die Coverage. Ja, sie covern die Flat Zone. Das können Spieler wie Jalen Phillips, auch Bradley Chubb, eben aufgrund ihrer Geschwindigkeit diese kurzen Zonen covern. Und daraufhin gehst du mit deinem Running Back, solange du ein gutes Run Game hast, halt in die leichte Box. Das führt dazu, dass die Safeties und die Linebacker nach vorne kommen und dann hast du unsere schwachen Secondary, die dann von jedem Quarterback seziert werden kann. Das ist eine Blaupause, wie man gegen uns spielen kann. Und da erwarte ich von Weaver, dass er durch Umstellungen oder durch einen Gameplan guckt, dass diese Blaupause nicht mehr funktioniert. Und das vermisse ich tatsächlich in den ersten drei Spielen. Und da gebe ich den Spielern natürlich eine gewisse Mitschuld, weil individuelle Qualität, sie sind alle nicht in Form. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ist das Mike McDaniel schuld? Reden wir von Trainingssteuerung und was auch immer. Aber ich gebe vor allen Dingen Weaver die Schuld, weil dafür ist er da, das ist sein Job.
Ja,
da Lösungen zu finden.
Sehe ich auch so, absolut.
So, und wir sind uns ja auch einig, Thilo, das haben wir vor der Saison besprochen. Ich glaube, jetzt ist es auch deutlicher. Wir werden mit den Playoffs nichts zu tun haben. Da sind wir beide uns einig. Und wir werden wahrscheinlich auch Top 10 picken. Zumindest geht es in die Richtung.
Ja.
Das heißt, der Umbruch, auch das haben wir schon länger gesagt, ist unvermeidlich. Jetzt hat sich ein Superstar der Liga verletzt. Bei einem Möchtegern-Contender. Nämlich Nick Bosa bei den San Francisco 49ers. Ich habe jetzt schon gelesen, wie wäre es denn, wenn man Bradley Chubb oder Jalen Phillips jetzt wegtradet?
Ja, natürlich. Absolut. Also wir sind in im Umbruch und es ist immer schade, wenn man da so spricht, wenn man über Menschen, über Spieler, die ja auch natürlich auf der einen Seite sympathisch sind, immer so wie so Ware hin und her schiebt, aber das ist leider das Business NFL und unsere Song wird uns dieses Jahr nirgendwo hinführen. Wir haben nächstes Jahr kein Cap Space, wir werden massig Dead Cap aufbrauen, wir müssen den Rebuild in Gang bringen. Und unsere Timeline ist nicht so, dass uns ein Bradley Chubb etwas bringt. Bei Jalen Phillips kann man überlegen, ob da eine relativ günstige Verlängerung möglich ist. Relativ für Pass Rush ist natürlich immer so eine Frage, aber da kann man auch überlegen, ob er verlängert. Aber wenn ein Bradley Chubb und ein Hill, das sind natürlich die beiden Ersten, würde ich sofort jetzt noch machen. Man muss auch tatsächlich, das will ich auch nicht, man muss auch über einen A-Chain sprechen. Ich weiß nicht, was man für ein Running Back bekommt, aber ein Running Back hat leider nun mal nicht so eine hohe Haltwertzeit, schlimmes Wort, wie auf anderen Positionen. Und ein A-Chain ist vielleicht in seiner Prime und will einen hohen Vertrag kriegen, wenn uns das überhaupt nichts bringt. Natürlich ist auch Ross gewillt, dass das Stadion voll wird und man braucht irgendwelche Leute, das ist alles richtig, aber wenn man das ganz nüchtern betrachtet, darf kein Spieler unangetastet sein. Außer Chubb, der jetzt gerade gedraftet wurde, und Grant. Und also die Spieler aus den letzten beiden Jahren.
Chubb wurde nicht gedraftet.
Entschuldigung, ich meine Grant und Robinson, Entschuldigung. Also die Rookies aus den letzten beiden Jahren. Sonst jeder.
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bin bei dir, Bradley Chubb abzugeben macht Sinn, weil wir diese Saison nicht viel holen werden und Bradley Chubb tatsächlich dann auf Dauer nicht der Spieler ist, den wir dann brauchen. Ich sag aber, du brauchst, gerade wenn du einen neuen Quarterback holen willst, und das ist ja perspektivisch das, was wir beide zumindest mal sehen, und ich weiß, dass wir davon von der Community viel Feuer kriegen, weil eins muss man sagen, Tua ist schon echt ein sympathischer Kerl. Das hilft ihm nun sportlich nicht viel. Aber dann brauchst du meiner Meinung nach, um so ein Team aufzubauen, und du willst nicht wieder 10 Jahre warten, so nach dem Motto, dann brauchst du eine Achse. Und für mich gehört zu der Achse Jalen Waddle. Vielleicht jetzt erstmal ein Patrick Paul, der ja einen großen Step nach vorne gemacht hat, gehört für mich dazu. Wer noch zu der Achse für mich gehört, ist Jalen Phillips. Ja, den würde ich defensiv erstmal nehmen. Und jetzt ist es so, dass du aufbaust im Prinzip um die D-Line herum. Eigentlich ist es zumindest jetzt erstmal Kenneth Grant und Chop Robinson. So, das sind so die, das ist so das, was du im Moment hast, wo du sagst, von wegen, das ist unsere Achse. Und ich gebe dir recht, der Rest ist nicht unantastbar. Man muss beweisen, dass er sportlich vom Gehaltsgefüge her und vom Alter dann in ein neues Team passt. Aber dann würde ich gern mal weiter in die Defense gucken. Also, über die Front 7 haben wir gerade schon gesprochen, dass unsere Secondary schlecht ist, wissen wir auch. Trotzdem, Ashton Davis und Micah Fitzpatrick sollten als Safety-Duo zumindest im Mittelfeld der Liga sein. Siehst du sie da, Tilo?
Nee, sehe ich nicht. Aber man kann sie auch nicht fair bewerten, finde ich. Also, wie gesagt, ist so eine schlechte Cornerback-Gruppe, wir können jetzt...
Ja, aber Fitzpatrick und Davis sind Safeties.
Ja, aber das bedingt sich ja. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie ein Stürmer. Klar kann ein guter Stürmer auch mal ohne Bälle was machen, aber wenn du keine Bälle von 6 kriegst, dann kann er auch nichts machen. Und so ist es ein bisschen, die Safeties, die rotieren da hinten rum, die geben ihr Bestes, aber doll ist das halt auch nicht. Und bei Fitzpatrick weiß ich sowieso nicht, wie 100% committed der mit uns ist. Das ist noch so, aber das ist nur völlig subjektiv.
Na, glaubst du denn, dass Fitzpatrick eine Art Trade-Masse ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich auf jeden Fall.
So, dann gucken wir mal in unsere Secondary, die ja nicht nur vorher schon schlecht war.
Ich würde ganz kurz Ashton Davis kenne was einwerfen. Du, egal welchen Safety du neben den stellst, das ist kein Top 15 Safety Duo, wenn Ashton Davis Teil dieses Duos ist.
Okay.
Kopfloses Huhn kommt eher Richtung Ball als Ashton Davis. Dass der so lange bei den Jets den Cut Day überstanden hat, war vielen ein Rätsel.
Okay.
Gelebt von seinem wahrscheinlich RA-Score, der sehr hoch war als ehemaliger State-Leichtathletik-Champion. Und sobald da ein neues Regime war, das weniger ein Auge hat auf RA-Scores oder Athletik, war er dann weg. Und es gab nicht wenige bei den Jets-Fans, die sehr glücklich darüber waren, dass Ashton Davis weg war.
Ah, okay. Also ich hatte tatsächlich Ashton Davis als gar nicht so schlechte Verpflichtung gesehen, aber da seid ihr vielleicht mehr, oder bist du, Heiko, mehr drin als wir?
Also es gab wirklich Fragezeichen, warum der immer noch Starter ist, warum der immer noch im Kader ist, warum der nochmal dann resigned wurde irgendwann. Wurde der nochmal resigned? Naja, doch, musste resigned. Ja, nee. War der auf Rookie-Vertrag? Nee, der hat einen Vertrag, hat er mal unterschrieben. Und es war wirklich ein Rätsel.
Okay, Tilo. Minkah Fitzpatrick, haben wir den nur geholt als Trade-Masse?
Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben ihn nur geholt, weil man sich mit den Steelers nicht einig geworden ist. Und die Steelers wollten nicht mehr geben als so ein 5-Runden-Pick. Und dann hat man auf Dolphins-Seite gesagt, naja, aber das reicht uns nicht, da sehen wir doof aus. Wir wollen aber Jalen Ramsey auch loswerden. Habt dann nicht noch irgendwas anderes? Und dann haben die Steelers gesagt, naja, Fitzpatrick gilt bei uns eh als Stinker im Lockerroom, wollt ihr den nicht wieder haben, ist ja Reunion, schöne Story. Und dann hat Chris Greer gesagt, ja, hurra.
Ich muss dazu auch nochmal sagen, Ramsey liefert jetzt bei den Steelers ab und die Dolphins bekommen Luck, weil es heißt so von wegen, oh, wie konnte man nur Ramsey abgeben? Ganz ehrlich, es ist ja viel von den Medien nach außen getragen worden, mit von wegen, wir sind Playoffs-Teams und so weiter. Man hat ja schon den Rebuild angefangen. Und von daher, es ist klar, dass Ramsey noch 1-2 Jahre im Tank hat. Nur diese 1-2 Jahre hätten uns nicht geholfen und nur Cap verbrannt.
Und auch er wollte nicht mehr bei uns spielen. Also das muss man ja auch sagen, ne?
Nochmal?
Auch er wollte nicht mehr bei uns spielen.
Ja, ja gut, durch die ganze Situation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kritik, die Dolphins dafür abkriegen, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde immer noch, dass der Trade die richtige Wahl war. Wir haben aber natürlich noch einen Rookie in der Secondary, nämlich Marshall. Wie siehst du den? Ich meine, er ist ein 5-Runden-Pick und er startet im Slot.
Ja, er startet im Slot. Das ist auch okay, dass er das startet. Er macht das in seinen nach den Umständen in Ordnung, finde ich. Er würde aber wahrscheinlich bei 30 anderen Teams nicht starten. Und das beschreibt die Situation für mich ganz gut.
Also ich finde, er ist schon einer, den man im Slot starten lassen kann. Ich würde sagen, auch bei anderen Teams. Ich finde ihn als Slot-Corner gar nicht so schlecht. Der Rest der Secondary zieht ihn natürlich auch runter. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, finde ich, der Potenzial hat und den ich für einen guten Pick Stand jetzt halte, wenn man bedenkt, welche Runde das ist.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Das sollte so nicht rüberkommen. Für einen 5-Runden-Pick. Und wie gesagt, er macht das in Ordnung. Aber ich glaube, wie gesagt, trotzdem, also bei 25 Teams würde er nicht spielen.
Ich sag jetzt mal so, ich glaube tatsächlich, dass er in der NFL eine Karriere als solider Starter haben wird im Slot. Und solider Starter für das, was man da aufgegeben hat.
Das stimmt.
Ich sag mal so, solider Starter wäre normalerweise ein 3-Runden-Pick. Ja, wir haben ihn also 2 Runden tiefer bekommen. Und das finde ich stand jetzt schon gut, aber das ist natürlich eine Momentaufnahme nach 3 Spielen.
Wir haben hier unseren 3-Runden-Pick auch weggetradet, also brauchten wir den ja sowieso. Für einen.
Ja, ne? Gut. Insgesamt muss man sagen, würde ich sagen, nicht Mann, sondern ich. Ich habe kein Recht auf Allgemeingültigkeit. Ich finde, es ist ein deutlicher Fortschritt zu sehen gewesen. Wir haben teilweise eine gute Offensive, wie die Bills stoppen können. Wir haben sie nicht ausgeschaltet, aber wir haben sie stoppen können. Das mit begrenzten Mitteln. Leider ist da die Front 7 tatsächlich immer noch nicht stark genug. Das führe ich ein bisschen darauf zurück, dass die Bills auch nicht hundertprozentig offensiv ernst gemacht haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich unsere Offensive durchaus gegen eine gute Defense ansprechend fand, weil das muss man ja auch mal bedenken, die Defense der Bills ist alles nur kein Fallobst. Das fand ich durchaus ansprechend vom Scheme her. Das hat mich Vertrauen zu Mike McDaniel fassen lassen, wenn auch nicht unbedingt zu den handelnden Personen auf dem Platz. Aber so hoffe ich zumindest, dass uns weitere Peinlichkeiten aller Colts erspart bleiben. Tilo, was ist dein Fazit zu dem Spiel gegen die Bills?
Ich würde das Stoppen durch Limitieren ersetzen. Also ich finde Stoppen, nein, Limitieren ja. Weil ich, wie gesagt, ich hatte immer mehr das Gefühl, wenn es enger wird, dann können die Bills mehr. Ich finde die Bills Defensive nicht ganz so positiv, wie du das sagst. Ich finde die Bills Defensive ist eher, also kein Fallobst, das wäre despektierlich, aber Top 15 sind die für mich eigentlich auch nicht so richtig. Das ist schon sehr viel Josh Allen, der das irgendwie mit seinen Playmakern macht und Playmaker in Anführungsstrichen. Er macht sie zu Playmakern. Aber ja, der Weg offensiv ist auf jeden Fall, das habe ich anfangs gesagt, geht in die richtige Richtung. Was wir jetzt daraus machen, das müssen wir nochmal schauen. Gegen die Jets wird das, und wenn wir jetzt den Übergang finden, wird das tatsächlich das Spiel, wo wir schauen müssen, wo wir wirklich stehen. Das ist jetzt so unser wegweisendes Spiel, ob die Saison sportlich noch irgendwo hingehen kann, tatsächlich.
Ich habe gestern, als ich bei der Gangrene Germany war, tatsächlich ein Bonmot zum Besten gegeben, das ich euch nicht ganz vorenthalten möchte. Wir haben über unsere Defense geredet. Tilo, wir sind uns einig, unsere Front 7 ist im Moment gerade gemessen an dem Potenzial eine absolute Enttäuschung. Es ist einfach gegen uns zu spielen. Aber unsere Run-Verteidigung ist ein Witz. Unser Pass-Rush funktioniert nicht. Aber wenigstens unsere Secondary erfüllt die Erwartungen, die wir vor Saisonstart gehabt haben. Sie kann nämlich den Pass nicht verteidigen.
Ja, das ist absolut richtig. Die Secondary spielt nicht unter den Erwartungen. Das stimmt.
Ne, also die spielt so, wie wir es erwartet haben.
Ja, leider, man soll das positiv formulieren. Das stimmt, genau.
Ja. So, jetzt haben wir, um da direkt mal den Bogen zu kriegen, ich habe vorhin auf den Injury Report geguckt und wir haben ja über eine Positionsgruppe noch gar nicht gesprochen. Auf dieser Positionsgruppe oder auf diesem Injury Report ging es um eine Person, die Limited Participation in Practice haben soll diese Woche. Und wo Mike McDaniel gesagt hat, auf dem Snap-Count würde er die Person wahrscheinlich einsetzen. Und ich rede von Tight End Darren Waller. So, Heiko, Darren Waller, der Spieler sagt dir doch bestimmt noch was, oder?
Er sagt mir was, ein Tight End, der mal zurückgetreten war, dann aus der Rente zurückkam. Und ich denke, aktuell immer noch bei den Giants unter Vertrag ist, oder? Nee, bei euch.
Er ist bei euch.
Stimmt.
Und es sieht so aus, nach Aussagen von unserem Headcoach Mike McDaniel, dass er sein Debüt macht gegen die New York Jets. Hast du jetzt Angst?
Nein. Der muss erst mal zurückkommen von Verletzung und Rente und dann sofort einschlagen. Also ja, er trifft auf eine schwache Verteidigung, aber ob er sofort im ersten Spiel so einen Impact haben kann, wage ich doch zu bezweifeln.
Tilo, was erwartest du von Darren Waller?
Naja, auch hier, wenn wir das Positive formulieren, schlechter als unser Tight End Spiel kann es nicht werden. Denn wir hatten vorher gar keins. Vielleicht haben wir jetzt ja ein bisschen was. Ich erwarte mir aber auch nicht allzu viel. Tatsächlich. Okay. Es zeigt einfach, man kann in der NFL nicht einfach so ein Jahr Pause machen und dann wiederkommen. Und in Anführungsstrichen, er hatte jetzt ja auch nicht seine Karriere beendet, weil er bei den Giants auf seinem Hoch war. Das Hoch war vorher bei den Raiders. Das ist schon wieder noch ein bisschen länger her. Und dass er an diese Form anknüpfen kann, nur weil er im Coaching-Staff da Überschneidungen hatte, das ist ein bisschen, ja, romantisch gedacht, sag ich mal so.
Heiko, du hast es schon angedeutet, eure Defense ist im Moment nicht so gut wie damals noch unter Salah-Zeiten. Ich habe es ja gestern schon gehört. Kannst du für uns und für die Hörer vielleicht mal kurz so die bisherige Saison zusammenfassen und vielleicht auch erwähnen, was für Moves ihr in der letzten Woche gemacht habt? Denn da war ich dann doch erstaunt, davon zu hören.
Ja, tatsächlich war ein bisschen Bewegung drin, sogar per Trade. Ich versuche es mal zusammenzubekommen. Also, das erste Saisonspiel war ja gleich Revenge Game Fields gegen Rodgers. Und die Jets haben, und das ist jetzt nichts, was Jets-Fans leichtfertig sagen, die Jets haben Spaß gemacht. Sie haben dieses Spiel am Ende knapp verloren durch einen individuellen Fehler, einem Fumble beim Kick-Return. Der Returner wurde dann übrigens rausgeschmissen. So, wir verzeihen keine Fehler mehr. Aber war insgesamt ein ansehnliches Spiel. Was da noch aufgefallen ist, war, ja, okay, die Secondary schwächelt ein bisschen. So, man, auch Aaron Rodgers hat sich nur einmal getraut, in Richtung von Sauce Gardner zu werfen. Witzigerweise war das tatsächlich ein Catch. Wer sich erinnert, der Ball prallte von zwei Spielern ab, wollte auf den Boden fallen, aber da lag DK Metcalf schon. Und der Ball landet in der Armbeuge von DK Metcalf und das zählt dann als Catch. Aber der Ball wurde eigentlich schon von Sauce Gardner weggeschlagen. Also das ist das eine Receive, das in dem Spiel zugelassen hat für 11 Yards. War aber ein wichtiges First Down leider. Gut. Also eigentlich chaotisches Spiel. Aber man ging da schon mit so ein bisschen Hoffnung raus. Wir hatten auf einmal eine gute O-Line. Das konnten wir auch schon lange nicht mehr behaupten. Wir hatten ein wahnsinnig gut funktionierendes Run-Game. Wir hatten einen Justin Fields, der auch in unter Druck irgendwie den Überblick behalten hat, noch Pässe an den Mann gebracht hat, in unübersichtlichen Situationen, auch mal beim Forward-Steppen aus der Pocket. So weit, so gut. Okay, und dann eine komplett schwächelnde Secondary. Außer Sauce Gardner. Aber Leute wie Stevens, Rookie Malachi Moore oder Andre Sisko, der in der Free Agency geholt wurde, waren überhaupt nicht in der Lage, das Passspiel des Gegners hier irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Hätte ich an dem Abend noch einmal gehört, Wide Open Receiver, wäre ich in den Fernseher gesprungen mit nacktem Arsch voran. Das war wirklich, ja, das war nicht so schön. Aber okay, das sind ja dann Sachen, du versuchst dir dann wieder das Positive mitzunehmen. Und denkst du, hey, da kann man doch drauf aufbauen. Ich meine, wir haben Wilkes als Defense Coordinator, wir haben Aaron Glenn, Defense-Minded Head Coach, die werden das wohl hinkriegen. Und im zweiten Spiel sah es dann irgendwie auf einmal nur noch schlechter aus gegen die Bills. Da war eigentlich, boah, du warst da schon so vorm Fernseher und hast so eine durchgehende Chancenlosigkeit einfach gefühlt, in allen Belangen. Du kannst hier höchstens wirklich noch so ein Rookie Armand Membu Right Tackle musst du dann noch loben für das, was der auch schon im ersten Spiel gegen TJ Watt geleistet hat. Das war mehr als solide, was der gezeigt hat. Gut, dann fällst du gegen die Bills halt auseinander. Das kann gegen die Bills mal passieren. Ist okay. Haken dran. Und dann kommt das dritte Spiel schon ohne Justin Fields, weil der im Concussion-Protokoll ist. Der hat übrigens heute wieder trainiert. Wir hoffen also, er wird gecleared bis Monday Night Game. Und kann dann wieder spielen. Und gegen die Buccaneers war dann überraschendes Comeback. Bis dahin eigentlich auch nicht viel gezeigt, offensiv wie defensiv. Man muss Tyrod Taylor noch loben, der eigentlich den Ball im Passspiel ganz gut bewegt hat. Aber das Run-Game, was ja eigentlich eine Run-First-Offense eigentlich funktionieren sollte, war da irgendwie auch nichts. Ganz seltsam, weil die O-Line im ersten Spiel einfach noch so gut Run-Block gespielt hat. Aber okay. Ja, und ohne Justin Fields ging es dann überraschenderweise noch in ein spannendes Finale. Aber als dann Baker Mayfield mit 1,49 noch auf der Uhr und ein oder zwei Timeouts noch den Ball bekommt, wusste ich, das war's. Weil die Secondary den ganzen Tag, den ganzen Sonntag eigentlich keinen Drive wirklich gestoppt hat. Also nicht aus ihrer eigenen Kraft heraus irgendwie. Und deshalb war mir irgendwie bewusst, egal wie, die Buccaneers werden hier noch punkten. So kam es dann auch und so hat man dieses Spiel dann am Ende, trotz sensationeller Führungsübernahme kurz vor Ende, auch noch verloren. So, jetzt stehst du 0-3 und weißt eigentlich gar nicht, wo das Team steht, weil jede Unit irgendwie auf einmal Schwächen zeigt. Die Jets haben dann angefangen nachzubessern. Das sind die Sachen, die dann eben jetzt so kommen. Ich gehe jetzt mal von heute an, also falls es euch interessiert, Quincy Williams kam ja gestern schon, am Dienstag schon auf Injured Reserved. Jetzt folgte ihm Linebacker Marcelinho McCreary-Ball. Der ist jetzt auch auf.
Ja, ganz kurz, Heiko, Quincy Williams, damit es da keine Verwirrung gibt, es gibt ja Leute, die nicht so tief in der Thematik drin sind.
Achso, Entschuldigung, nicht verwechseln mit Quinnen Williams, genau. Jetzt Quinnen Williams, ne? Richtig, genau. Ein Linebacker, der später Draftpick, wenn nicht sogar undrafted Free Agent der Jaguars war und da eigentlich so sang- und klanglos war, dann ging es irgendwann mal als Stimmungserheiterung vielleicht für Quinnen Williams, haben die Jets Quincy Williams geholt. Und es war im ersten Jahr katastrophal, was der gespielt hat und war für uns alle dann eigentlich so ein Cut-Kandidat. Man hat ihn wieder behalten und auf einmal stand der auf dem Feld und hat eine sensationelle Saison gespielt. Egal ob gegen den Pass oder gegen den Run, das war wirklich einfach gut, was er da gemacht hat. Kaum Miss-Tackles, immer wieder auch im Backfield unterwegs, Sacks verteilt auch mal, also richtig stark. Und das Niveau hat er jetzt von dieser überraschenden Saison, hat er letztes Jahr beinahe wieder erreicht, nicht ganz. Und jetzt diese Saison leider, obwohl er eigentlich so ein wichtiger Bestandteil der Defense ist, jetzt auf Injured Reserve. Mindestens 4 Wochen raus mit einer Schulterverletzung, man vermutet vielleicht sogar mehr. Marcelinho McCreary-Ball war jetzt eher ja, teils Special Teams, teils Rotations-Linebacker, aber der jetzt eben auch auf Injured Reserve. Und jetzt wird es eben ein bisschen dünn auf Linebacker. Momentan stehen da in der Mitte immer noch der sensationell eingeschlagene Jamien Sherwood, auf den wir sehr stolz sind. Der war eigentlich mal Safety noch am College, wurde dann gedraftet und als Linebacker ausgebildet. Kam jetzt natürlich hinter dem CJ Mosley nicht ganz so oft zum Zug, aber je mehr CJ Mosley am Ende der Karriere immer mal wieder verletzt war, desto mehr stand Sherwood auf dem Feld und hat sich da ganz gut etabliert, war letztes Jahr sogar der Spieler mit den meisten Tackles, nicht nur bei den Jets, sondern auch in der Liga weit, ganz weit oben mit dabei. Also wir sind sehr froh, dass der noch da ist. Der steht jetzt auf Mittellinebacker. Und daneben stehen dann entweder Kiko Mauigoa oder Cam Jones oder der heute vom Practice Squad der Patriots gesignte Mark Robinson. Das ist jetzt gerade so die Linebacker-Unit. Dann gab es einen Trade mit, jetzt muss ich selber mal gucken, also erstmal haben die Jets ja ihren Returner entlassen und haben dann einen neuen verpflichtet. Isaiah Williams wurde gesigned vom Practice Squad der Bengals, kam 2024 als Receiver in die Liga, aber undrafted. Mal gucken, mit dem lief es jetzt eigentlich nicht sehr viel besser. Und dann haben die Jets noch, wer ist denn, Brownlee ertradet, einen Cornerback, weil sie einfach mit, ja, der Leistung der Secondary nicht so ganz einverstanden waren. Man hatte auch mit Arthur Morlett, einen ehemaligen Jets-Spieler, auch schon zu Besuch letzte Woche, also Probetraining so. Das hat anscheinend nicht so ganz funktioniert, also hat man sich jetzt halt wieder einen ertradet. Ja, das waren so die Moves der letzten Zeit. Auf Safety gab es dann noch eine Verletzung, deswegen steht da Malachi Moore auf dem Feld, jetzt als Starter, letzte Woche den ersten Start gehabt, jetzt gegen euch den zweiten. In der Offseason als Free Agent wurde ja schon geholt Brandon Stevens, der macht eigentlich leider nahezu da weiter, wo er bei den Ravens aufgehört hat. Dem wurden bei den Ravens, der wird verantwortlich gemacht für 800 zugelassene Yards und eine Handvoll Touchdowns. Und eigentlich hieß es, ja nee, die Jets setzen den ja ganz anders ein und dann wird es schon. Ja, nee. Also das waren jetzt so die Moves. Man hat dann noch kurz vor Saisonbeginn hat man ja noch auf der D-Line nachgebessert mit gleich 2 Trades, um da die Rotation ein bisschen zu verbessern, stärkere Spieler in die Rotation zu holen. Vor allem der Platz neben Quinnen Williams war hier das große Fragezeichen, wen man da eigentlich im Run-Stop einsetzt. Da hat sich jetzt einer durchgesetzt, der jetzt also die meisten Snaps bekommt. Das ist Harrison Phillips, den man von den Vikings ertradet hat. So, das noch so die Moves, die noch alle so passiert sind. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
Jetzt war ich natürlich gestern, wie gesagt, bei der Gang, ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe, dass ich bei der Gang Green Germany zu Gast war. Das heißt, ich weiß schon eine ganze Menge. Tilo, ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort. Vielleicht gibt es hier einige Dinge, die du über die Jets wissen willst. Ich war tatsächlich an einigen Stellen überrascht gestern.
Ich würde gerne wissen, wieso der allgemeine Tenor aus Jets-Kreisen ist, was die ganze Transformation der Defense nach Salah hin zu Glenn gegangen ist. Was ist da, was sind die, so die wirklichen Bausteine der Defense, die sich verändert haben? Salah war immer bekannt für eine sehr aggressive Defense, die ja auch zu Hochzeiten für mich auf jeden Fall Top 5, Top 3 war. Wie ist da so die Transformation? Wenn du auch vielleicht den Fokus so ein bisschen auf unsere Offense legst, weil du hast gerade schon selber gesagt, ihr wart Cornerback nicht so sonderlich zufrieden.
Also du hast ja jetzt mit Steve Wilks wieder einen ehemaligen 49ers DC als DC. So viel hat sich nicht verändert. Es gibt ein paar Sachen, die er gern anders spielt. Also Stevens soll eigentlich viel mehr Press-Coverage spielen, als das unter Salah noch der Fall war. Die D-Line funktioniert ähnlich. Du versuchst mit verhältnismäßig wenig Blitzen, wobei er schon mehr blitzt als Salah, muss man auch sagen, versuchst du über eine starke Front 4 permanent Druck auf den Quarterback aufzubauen. Das ist ungefähr geblieben, auch wieder starke Rotation. Allerdings fehlen den Jets hier eindeutig in der Tiefe Spieler, die Salah noch zur Verfügung hatte, die diese Rotation wirklich stark gemacht haben. Leider ist aber hinter den Top 4 Spielern halt so ein, ja, die Lücke ist dann zu groß nach hinten. Also du hast sofort Qualitätsverlust, wenn so von den Top 4 keiner auf dem Feld steht. Das merkst du halt hier brutal. Das Blitzing hat sich ein bisschen verändert, weil es halt nicht mehr so blindes Gap-Shooting ist von Linebackern oder auch mal aus der Secondary heraus, dass jemand blitzt, sondern du hast schon mehr gezieltes Aufblocken von Lücken und dann da durchschießen. Das sind so die größten Änderungen, aber von 49ers DC auf 49ers DC sind die Änderungen jetzt tatsächlich nicht riesig, wie man sich vorstellen kann.
Und wie sieht es, wenn man auf die andere Seite schauen, offensiv aus von einem Aaron Rodgers, wo man nach außen hin immer den Eindruck hat, der macht eigentlich das, was er will. Er ist der Playcaller auf dem Platz und irgendwie auch der Chef des ganzen Teams, indem er seine Kompagnons so ein bisschen bedienen will, zu einem Justin Fields, der auch ein hohes Versprechen war, bei den Steelers dann gar nicht so schlecht nach meinem Empfinden aussah und aber schon einfach für eine ganz andere Offense steht. Und ja, da musst du mich jetzt mitnehmen, für mich hat sich offensiv gar nicht so viel verändert von den Playmakern her.
Nee, also was sonst um Quarterback und so weiter noch so rumsteht, mal davon abgesehen, dass wir jetzt eine starke O-Line haben auf einmal, tatsächlich nicht so viel. Aber du hast jetzt mit Tanner Engstrand einen Rookie-Pass-Caller, Rookie-Play-Caller, sorry, ehemaliger Tight-Ends-Coach der Detroit Lions, der das zum ersten Mal macht. Und du hast natürlich eine neue Philosophie. Das war sehr klar mit dem, was man gedraftet hat, mit Mambu und das Signing von Justin Fields und was man dann von der Presse gehört hat. Es war schon sehr klar, ja, wir setzen sehr auf den Run. Und es hat im ersten Spiel auch noch super funktioniert. So, Justin Fields mal mit designten Runs, mal raus aus der Pocket, mal nach vorne gesteppt in der Pocket und dann geschaut, dass er da rauskommt. Ein tolles Zusammenspiel von Breece Hall, entlastet von Braylon Allen und Isaiah Davis. Im ersten Spiel hat das mal alles super funktioniert, in den Spielen 2 und 3 dann schon wieder eher weniger. Aber das hat schon sehr angedeutet, wo es hingehen will. Wenn du einen Opening Drive hast mit, keine Ahnung, 10 Plays und davon sind einfach 7 oder 8 dann immer Run Plays, dann weißt du schon, ah ja, okay, das ist so die Marschrichtung, da geht's also hin. Also ja, schon sehr run-heavy. Und ich denke jetzt mit Justin Fields und ihr habt es selber schon gesagt, einer schwächelnden Run-Defense auf der gegenüberliegenden Seite. Ich hoffe, Tanner Engstrand, auch wenn er ein Rookie-Play-Call ist, sieht das und handelt entsprechend.
Wenn du nach den ersten drei Spielen da so ein kleines Fazit ziehen könntest für euren neuen Coaching-Staff und alles drumherum. Ist man dann als Jets-Kreisen schon wieder, weil es 0-3 steht, pessimistisch, wie es die letzten Jahre war? Oder ist man eigentlich doch positiver gestimmt, beziehungsweise wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Mittelweg, oder wie ist es?
Also die Jets-Fanbase ist hier sehr gemischte Gefühle, weil alle mit ganz unterschiedlichen Erwartungen in die Saison gegangen sind. Diesmal gab es aber nur noch sehr, sehr wenige, die sehr hohe Erwartungen hatten. Wie man sich vorstellen kann, ich glaube, kaum jemand von uns hatte so hohe Erwartungen wie letztes Jahr. Sogar ich war hier durchweg positiv, habe irgendwie auf 11 Siege getippt oder 10 wenigstens, die man da holen kann bei dem Schedule und mit Aaron Rodgers und der Defense und so weiter. Und dann fällt dir das alles auseinander. Und wenn du dann einmal in deinem Jets-Leben irgendwie optimistisch warst, dann hast du keinen Bock, das ein zweites Mal zu tun. So direkt hintereinander. Außerdem bin ich dann eher jemand, ich gucke mir halt die Signings an. Justin Fields war mit Sicherheit in dieser Offseason doch eher unter den besten, wenn nicht der beste Quarterback, der da irgendwie verfügbar war. Den hat man gesigned, aber wer Justin Fields Spielweise kennt, weiß schon so ungefähr, ja gut, den jetzt holen und sagen, wir gewinnen den Super Bowl, wäre ein bisschen too much. Also war mir klar, wir reden von dem Übergangsjahr. Dann kamen ganz, ganz viele Free Agency Signings, die das irgendwie so bestätigt haben. Da waren Leute dabei, ich habe ja zum Beispiel Brandon Stevens schon angesprochen, Andrew Sisko, wen hat man denn da noch bei den Signings? Bei den Linebackern waren auch noch so Signings dabei. Also, du hattest einfach Jay Tufele noch bei den D-Linern, genau, das war noch so jemand. Also, viele Signings, wo du den Spieler angeguckt hast und festgestellt hast, ja, okay, der war bisher in der Rotation oder war vielleicht ein Ersatzspieler, der sich dann gar nicht so doof angestellt hat, aber es hat halt dann doch nicht ganz gereicht, um den eigentlichen Starter irgendwie zu überholen. Oder der kommt gerade aus einem schwächeren Jahr, aber der hat schon Potenzial. Also die ganze Free Agency waren so Signings so, ja, wir checken mal das Potenzial aus. Wenn der einschlägt, dann ist doch geil. So, Josh Myers war ja nicht der Starting Center der Packers zum Beispiel. Der macht jetzt einen ganz tollen Job bei den Jets. Der hat auch lange im Camp eigentlich um die Starterrolle gekämpft, hat es jetzt durch eine Verletzung von Elijah Vera Tucker bekommen, weil die Jets dann den eigentlichen Center Joe Tippmann auf Guard gestellt haben. Und jetzt spielt Josh Myers tatsächlich eine gute Saison bisher. Also so gut, wie du in einem 0-3-Team halt spielen kannst, ja, schon klar. Aber auch die Wide Receiver, Tyler Johnson, Josh Reynolds, sind ja eher Signings, das sind ja jetzt keine Big Splash Signings, die man so kennt, sondern die hat man schon so auf dem Radar. Boah, Josh Reynolds ist schon eine Weile in der Liga, hat auch mal irgendwie Catches gemacht. Ich kenne den von dem Team oder von dem oder von dem. Also auch wieder jemand mit Potenzial, der gewisse Fähigkeiten mit sich bringt, aber noch nicht eigentlich irgendwie eingeschlagen ist in der Liga. Und das war die ganze Free Agency so. Und also habe ich die Saison in dem Moment, wo ich das alles so gesehen habe, wo sich der Kader so zusammengefügt hat, habe ich das Ganze so als Übergangsjahr für mich abgehakt. Hab dann gesagt, ja, was wird im Übergangsjahr rauskommen? Lass es 5 Siege sein, lass es 6 sein. Dann ist der Schedule ja aber auf dem Papier zumindest eigentlich leicht. Ja, vielleicht sind es dann doch 7 oder 8, aber Playoffs war für mich gar kein Thema. Also 0. Nicht mit dem Kader. Dann hast du noch Rookie-Headcoach, wo du nicht weißt, was passiert hier. Rookie-Offensive-Coordinator, wo du auch nicht weißt, wie passt das zusammen, wie läuft das. Und eigentlich dachtest du, ja, die Defense, ja, die ist safe. Die ist safe, ne? Da hat sich gar nicht so viel getan. Da sind ein paar interessante Namen dazugekommen. Okay, vielleicht insgesamt auf der D-Line, vor allem was die Rotation betrifft, nicht mehr ganz so stark. Aber hey, wir haben ja Steve Wilks als Defense-Coordinator. Das wird weiterhin so starke Defense und dann mit einem funktionierenden Run-Game, aus dem heraus man dann auch mal Play-Action spielen kann, das ja dann zündet, das wird schon funktionieren. Ja, in Spiel 1 war das noch so. 2 und 3, ja, jetzt wissen wir nicht. Und jetzt kommt Spiel 4, 2-0-3 Teams gegeneinander, Divisionsrivale. Und auf einmal findest du dich schon in so einer, ja, das musst du jetzt aber gewinnen, oder? Situation. Weil wenn du das nicht gewinnst, was willst du dann diese Saison noch gewinnen?
Es klingt so vieles bekannt irgendwo.
Ja, ich habe mir, wo ich euch zugehört habe, habe ich mir auch gedacht, oh Gott, wir haben so viel gemeinsam, lass uns mal was essen gehen. Also, das sounds familiar, ja, auf jeden Fall. So. Was jetzt beim Coaching-Stuff so gerade so passiert ist, der Coaching-Staff kam mit dem Versprechen, wir bauen jetzt eine Culture auf. Und wir dachten uns, ja, haben wir schon mal gehört, komm, lass stecken. Haben wir keine Ahnung, wie oft schon gehört. So, dann kommen aber ziemlich zeitnah, innerhalb von 24 Stunden, die beiden Vertragsverlängerungen von Garrett Wilson und Sauce Gardner. So, eigens gedraftete Spieler, First-Rounder, die Top-10-Potenzial auf ihrer Position haben, wenn ich sogar noch höre. Und dann denkst du dir, oh, vielleicht meinen die es diesmal doch ernst. Vielleicht ist dieses Versprechen ernst. Und da kam noch mehr Versprechen dazu. Wir werden nicht mehr das Team sein, das die meisten Flaggen kassiert. Wir werden sehr diszipliniert sein. Wir werden das oder jenes anders machen. Und jetzt kommt so, diese Versprechen bröckeln gerade so ein bisschen. Wir kriegen wieder sehr viele Flaggen. Wir haben wieder Undiszipliniertheiten im Team. Der Coaching-Staff reagiert sehr hart. Also entlässt den Kick-Returner nach einem Fumble. Ohne wirklich einen Ersatz zu haben. Zumindest jemanden, der fit ist. Wir hätten mit Kini Nwangwu einen sensationellen Returner im Kader, aber der ist verletzt. Also, ja, dann Spieler, die eine harte Flagge kassieren und vom Feld genommen werden. Gab es in der Preseason zum Beispiel. Harte Maßnahme, aber ja, könnte Disziplin bringen. Und irgendwie greifen die Maßnahmen aber nicht. Die Jets bleiben, was Flaggen angeht, weit vorne mit dabei. Gegen die Bengals ging das eigentlich nur lange so gut, weil die Bengals aufgrund ihrer umgestellten O-Line wahnsinnig viele Holding-Flaggen kassiert haben. Vor allem am Anfang. So, die hatten ja so zwei Holdings hintereinander. Dann kamen wieder zwei Spielzüge, die funktioniert haben. Zwei Holdings hintereinander, wieder zurück. Also ohne diese Flaggen der Buccaneers, wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre. So insgesamt, vielleicht würde ich dann gar nichts Positives mehr daraus ziehen können. Aber ja, momentan, Coaching-Staff ist jetzt gefragt. So, könnt ihr jetzt eine Culture bauen? Könnt ihr Versprechen halten? Könnt ihr für weniger Flaggen und mehr Disziplin sorgen? Oder könnt das nicht? Das ist jetzt gerade so. Die werden jetzt schon kritisch beäugt, nach drei Spielen. Allen voran natürlich Aaron Glenn, der diese Versprechen vor Pressekonferenzen und so weiter oder bei Pressekonferenzen und so weiter nur mal gegeben hat.
Ja, da muss man sich dran messen. Das ist leider das, was die Krux an der Sache ist. Das stimmt.
Und dann reichen zwei No-Brainer-Verlängerungen von Top-10-Spielern einfach nicht.
Ja. Okay, das war viel, viel Jets-Talk, aber spannend zu hören. Und auf jeden Fall ein Einblick, der es sympathisch macht, denn wir sitzen dann doch in einem Boot.
Ich war gestern bei der Gangrene UK im Podcast zu Gast. Und sie haben mich gefragt, so, was so mein meist gehasstes Team ist und so. Der eine meinte Bills, der andere Dolphins. Also ich sagte, nee, Patriots auf 1. Und Dolphins, die Rivalität zu den Dolphins, ich liebe die. Ich liebe die, weil du hast geile Stories zu erzählen über Jahrzehnte NFL. Du hast sensationelle Spiele in der Vergangenheit gehabt. Und mit euch ist halt doch noch so ein bisschen, wenn ich mich mit einem Patriots-Fan unterhalte, muss ich mir anhören, dass ich 20 Jahre von denen auf den Deckel bekommen habe. Wenn du dich mit einem Bills-Fan unterhältst, ja gut, die sind halt gerade so eigenes Level in dieser Division. So, und dann quatschen halt wir hier so auf Augenhöhe einfach.
Ja,
und das stimmt. Jeder hatte mal so ein bisschen sein Hoch und jeder hatte mal so seine Tiefs. Und jetzt haben wir halt ein gemeinsames Tief und wir hatten auch schon ein gemeinsames Hoch. Ja, ist doch alles cool so. Also die Rivalität mit den Dolphins mag ich tatsächlich am meisten, weil die Unterhaltungen dann doch am meisten Spaß machen, wenn du auch mal zurückfrotzeln kannst. So.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, letztes Jahr oder so habe ich unsere Folge tatsächlich nach einem alten Kinofilm aus den 80ern benannt, nämlich Enemy, mein geliebter Feind.
Ja.
Ich sage halt schon ganz klar, ja, die Jets sind für mich Rivalitätsszene Nummer 1. Und selbst wenn Tito sagt von wegen, er würde gerne den First Overall haben, dann sage ich aber auch nur, wenn wir die Jets sweepen. Da bin ich ganz ehrlich dabei. Das ist aber unbelassen der Leute, mit denen wir reden.
So, ja,
das
klar.
Das muss man mal ganz klar sagen. Und sowohl mit der Bills Mafia Germany, auch mit den Patriots, ihr kennt ja die Gäste, die wir haben, als auch mit euch, mit der Gangrene Germany, das sind trotz allem noch Gespräche, und jetzt bin ich vielleicht Football-Romantiker, aber Gespräche im Stile von Football is Family. Leider ändert sich das in Deutschland im Moment so ein bisschen, weil viel mehr tatsächlich ihre eigene Meinung durchsetzen wollen, auch medial, und viel mehr es auskosten wollen, wenn sie gerade oben auf sind, gerne auf andere draufhauen, gerne mit Kraftausdrücken reden. Und ich finde, das haben wir in der AFC East immer noch, egal wer es ist, auf einer freundschaftlichen Basis gut und gerne hinbekommen. Ich frage mich nur halt immer, was sowohl bei der Bills Mafia Germany, bei den Patriots, als auch bei der Gang Germany irgendwo im Leben schiefgelaufen sind, weil ihr seid als vernünftige Menschen aufgewachsen, seid dann halt irgendwann falsch abgebogen. Aber gut, das werfe ich euch jetzt nicht zu sehr vor.
So. Ich kann nichts dafür, also Türkis steht mir nicht. Das ist nicht meine Farbe. Ich bin eher der Herbsttyp.
Braun. Also du bist ein Cleveland Brown Fan.
Also gesetztes, gedecktes Grün, Schwarz. So, das schon eher.
Ja, wir spielen übrigens am Montag in Schwarz.
Ja, stimmt. Wir haben
Rivalry-Trikots.
Rivalry ist ein echt mieses Wort für eine deutsche Zunge. Jetzt mal ehrlich.
Ja.
Also da hätte man sich was anderes einfallen lassen können. Ja, stimmt. Die Trikots kommen zum Einsatz.
Die kommen bei uns zum Einsatz und wir spielen Monday Night. Das heißt, das Wetter wird nicht so eine Rolle spielen. Aber Heiko, du hast jetzt sowohl über euch lange erzählt, du hast uns vorhin zugehört, zumindest was die Defense angeht. Du hast auch zugehört ein bisschen, was wir über die Offense gesagt haben. Wie wollt ihr uns schlagen?
Gut, du musst halt irgendwie versuchen, wieder auf das Level zu kommen, was die Jets gegen die Steelers hatten. So, die O-Line muss ihren Arsch wieder hochbekommen, das Run-Blocking muss wieder funktionieren. Das kann über eure Mitte, haben wir da ganz gute Chancen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber ich fand die Blocking-Schemes teilweise sensationell. Man hat TJ Watt manchmal einfach ungeblockt gelassen. Wenn man sich gedacht hat, wir können den eh nicht blocken. Nicht auf Dauer. Lass ihn einfach durch. Wir laufen zur anderen Seite und gut ist. So hat das funktioniert. Also war schon ganz cool geschemt so. Gegen euch kann das auch funktionieren. Du musst halt irgendwie gucken, ob du einen Phillips, einen Robinson und einen Chubb irgendwie es schaffst, einen davon ins Leere laufen zu lassen, den anderen mit zwei Mann blockst und dann irgendwie guckst, dass du zur anderen Seite kommst. Du hast ja mit Breece Hall jemanden, der das kann. Auch wenn er seit Verletzung nicht mehr ganz so die Spritzigkeit hat wie früher, aber man sieht immer noch dieses Big-Play-Potenzial, das er einfach hat. Also, das würde ich gern wieder sehen, wenn man schon Run-First-Offense sein will, was ja eigentlich meiner Natur zum Beispiel widerspricht, das zu sein. Aber ich kann es ja nicht ändern. Die nehmen irgendwie nicht ab, wenn ich da anrufe. also, dann muss es eben so laufen. Dann musst du diesen Run wieder etablieren. Wenn der Run funktioniert, öffnet es automatisch die Tür für, und du hast ihn nun mal, setz ihn ein, Garrett Wilson. Über Play-Action, scheme den frei, kannst du den jederzeit anspielen. Der ist ja wieder, der Mann hat ohne Quarterback eine 1.000-Yard-Saison gespielt. Der Mann hat mit Aaron Rodgers eine 1.000-Yard-Saison gespielt. Der wird auch jetzt wieder eine 1.000-Yard-Saison spielen. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Der ist auch schon wieder auf einer Pace dafür. Ist halt immer die Frage, ob es brotlose Kunst ist und auch mal was bringt. Also das würde ich offensiv ganz gern sehen, dass das wieder so funktioniert und greift. Ich würde mir wünschen, dass auf Tight End mal ein bisschen mehr geht, aber da sind wir halt echt dünn besetzt mit Mason Taylor in Rookie. Rookie Tight Ends, ihr wisst es selber, immer ein bisschen schwer. Jeremy Ruckert, ja, arbeitet sich, kämpft sich da so langsam rein, ist eher so arbeitstiermäßig, aber der ist halt nicht gesegnet mit, keine Ahnung, wen nehmen wir, Kelsey-ähnlichem Talent oder so. Deshalb muss es so laufen, wie es gegen die Steelers lief. Defensiv würde ich mir wünschen, dass wieder alle fit sind erstmal, sodass der Pass Rush wieder ordentlich funktionieren kann, so mit Jermaine Johnson zum Beispiel, dass Will McDonald seinen Speed Rush wieder besser einsetzen kann, dass so wieder mehr Druck auf den Quarterback entsteht und wir sowas gar nicht in die Bredouille kommen, hinten viel covern zu müssen, weil sonst fürchte ich, dass Receiver wie Waddle und Hill dir gegen so eine schwache Secondary, wie es jetzt drei Spiele lang war, so richtig ein gewisses Körperteil aufreißen. Also das muss funktionieren. Pass Rush vorne muss wieder besser werden. Good Run Defense war jetzt auch ein Thema, aber die ist immer noch besser als die Pass Defense. Aber ja, das wären so meine Maßnahmen. Das würde ich mir wünschen.
Tilo, siehst du es auch so, dass wir über das Passspiel die Secondary der Jets attackieren werden?
Ich würde es andersrum aufzäumen. um einfach von der anderen Seite anzufangen. Das ist jetzt einfach nicht ganz richtig, nicht ganz fair, aber ich würde sagen, wir können offensiv beide Wege mitgehen. Für mich das Spiel Entscheidende wird sein, sieht Breece Hall aus am Ende des Spieltags wie ein Top-3-Running-Back? Das ist für mich die Frage, die über diesem ganzen Spiel steht, weil ich glaube, offensiv werden wir Lösungen finden. Wir werden offensiv Lösungen finden. Da bin ich optimistisch, dass wir die 25 an die 30 Punkte kommen. Die Frage ist nur, wie viel lassen wir zu? Dass wir was zulassen, ist für mich klar. Leider. Und nach den Erfahrungen aus den ersten Wochen hoffe ich eben nicht, dass Breece Hall auf einmal, obwohl ich ihn in drei Fantasy liegen habe, dass er uns da durchläuft wie durch Brot, beziehungsweise wie das Messer durch die warme Butter, so rum. Das ist für mich tatsächlich die Frage, die über dem ganzen Spiel steht. Wir werden versuchen, irgendwie ein bisschen die Coverage, sage ich mal, zu stärken. Rasul Douglas macht sich ganz gut. Das wird nicht unsere Stärke werden, aber wenn unser Run, beziehungsweise wenn wir den Run auch so schlecht verteidigen können wie in den letzten Wochen, dann habe ich die große Befürchtung, dass wir offensiv gar nicht mithalten können, weil das wieder zu viele Punkte werden. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir da wirklich ein High-Scoring-Game verlieren, wenn die Jets auf einmal so ein Two-Headed-Monster sind, in Anführungsstrichen. Das ist ein bisschen das, wovor ich tatsächlich Angst habe.
Ja, also ich meine, offensiv werden wir über kurze Distanzen arbeiten müssen, eben weil unsere Line in der Regel nicht lang genug hält. Kurze Pässe auf A-Chain, auf Washington, Waddle Hill sowieso. Das Run-Game werden wir nicht vernachlässigen, damit die Jets nicht alles in Coverage fallen lassen können. Da haben wir mit Ollie Gordon jemanden, der tatsächlich da durchaus auch hier und da mal zwei, drei Runs machen kann. Thilo, ich gebe dir auf der anderen Seite recht, unsere D-Line muss halt einfach einen Schritt nach vorne machen. Und ich glaube, darüber haben wir groß und breit gesprochen. Ich glaube, die Gameplans sind klar. Aber seien wir auch ganz ehrlich, es treffen zwei kranke Patienten aufeinander.
Ja.
Ich habe gestern gesagt, von wegen, das wird wahrscheinlich eine absolute Shitshow. Egal, ob es Highscoring wird oder Lowscoring, ich erwarte kein qualitativ hochwertiges Spiel. Aber Heiko, jetzt haben wir dich mit Fragen gelöchert. Jetzt würde ich gerne wissen, was willst du denn über die Miami Dolphins wissen?
Mich würde interessieren, warum ihr bei allen Trade-Kandidaten nicht einmal den Namen Tyreek Hill erwähnt habt.
Ich glaube, da kann ich das gar nicht vorwegnehmen, weil das für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Wir gehen, glaube ich, nicht davon aus, dass Tyreek Hill, also die nächste Saison bei uns erleben wird, sowieso nicht, aber wir vermuten sogar, dass er nicht mal das Ende der Saison erleben wird, oder Thilo?
Ich war immer der Meinung, Tyreek Hill ist mit dem ganzen Drumbaborium, was da so passiert, plus sein Vertrag, auch gar nicht zum Saisonstart da. Dann hat sich das immer mehr verdichtet, dass es doch passieren wird, für mich unverständlich. Rein logisch, absolut, Tyreek Hill lieber jetzt traden als später. Umso eher die Trade-Deadline kommt, glaube ich, umso mehr wird der Preis sinken, kann ich mir vorstellen. Er wird nicht hochgehen. Bei uns in den Gruppen hat man ja gelesen, so was wünschen sich einige Dolphins-Fans, da liest man ja immer was von Zweit- und Drittrunden-Pick. Nein. Wenn man dafür einen Fünf-Runden-Pick kriegt, irgendwie, dann
boah, ist das ja, okay, wart mal. So, wann ist Trade-Deadline? Woche 8, oder?
Ja, vor unserem Spiel tatsächlich in Madrid. Also Mitte November.
Boah, wenn sich bis dahin jetzt irgend so ein Nummer-1-Receiver verletzt.
Ja,
also mag bei sein. Einem anderen Team meine ich damit natürlich.
Ja, mag sein. Ich finde, es gibt aber auch schon andere Teams, wo man sieht, dass sie keinen Nummer 1 Receiver haben, die jetzt eigentlich schon reagieren müssten. Da hört man ja immer Chiefs und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die Person Tyreek Hill mit dem ganzen Drumbaborium, was man da so sich reinholt, da haben, glaube ich, viele Teams keinen Bock mehr drauf.
Es wäre halt jetzt als Außenstehender natürlich mega interessant zu sehen, was dann passiert. Jetzt so aus meiner Sicht als Außenstehender sehe ich ein System, das mit Tua funktioniert hat. Das war dieses extrem schnelle Passing-Game. Werd den Ball schnell los, aber du hast Receiver, die so schnell sind, dass die schon so weit hinten sind, dass du trotzdem große Raumgewinne mit schnellen Pässen erzielen kannst. Jetzt nimmst du, und Tyreek Hill lebt ja nun mal von Geschwindigkeit, nimmst du dieses Element raus. Du hast mit Jalen Waddle jemand, der alles andere als langsam ist. Und ich glaube, in Drafts von Malik Washington oder Taj Washington auch, der immer noch in eurem Kader ist, wenn ich es richtig weiß, sind ja noch Speed-Elemente dahinter. Aber kann dieses ganze System immer noch so funktionieren? Oder müsstest du, wenn jetzt ein Tyreek Hill weg ist, alles umbauen?
Also man merkt ja jetzt schon in diesem Jahr, dass dieser Quick Release, dieses Quick Game von Tua deutlich langsamer geworden ist. Ich glaube, da warst du noch nicht da, da haben wir schon drüber gesprochen. Also wir sind mittlerweile deutlich über den 2,5 Sekunden. Das war für früher immer eine Tua, eine Benchmark, was nicht eigentlich nicht vorstellbar war, dass er langsamer als das wirft. Da sind wir jetzt drüber. Da ist schon eine Veränderung gekommen, die ist jetzt aber im Moment nicht positiv, weil Tua tatsächlich unsicher wirkt, er zeigt Fehler, die man sonst so von ihm, das kannte man eigentlich nicht. Und um deine Frage so zu beantworten, ich glaube, die offensive Transformation, die wird sowieso passieren, weil wir im nächsten Jahr über einen neuen Headcoach, über ein neues System reden werden. Von daher, ja, das wird passieren. Es wird ein neues System geben, so wie wir es jetzt hatten, mit A-Chain und Hill und Waddle und noch mehr Speed. Das war richtig cool 2 Jahre lang. Es hat nicht so viel gebracht, wie man sich erhofft hatte. Aber das ist jetzt dann irgendwie auch kurzfristig beziehungsweise mittelfristig dann halt leider vorbei. Das ist so mein Fazit aus der ganzen Sache.
Ja. Heißt neues System dann auch neuer Quarterback?
Wenn wir Tua traden können, haben wir knapp, glaube ich, 55 Millionen Dead Cap, dann kann man es versuchen. Entlassen ist mit über 70 Millionen nicht drin nächstes Jahr. Das heißt, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich noch weiter mit Tour.
Okay.
Ja. Und das hier vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Da werde ich, wie gesagt, gerne nehme ich auch die Kritik auf mich. Tour ist ein sympathischer Kerl, aber er ist kein Spieler, der eine Franchise Quarterback führen kann. Und ja, er ist meiner Meinung nach einer der besten 30 Quarterbacks der Welt. Ja. Aber wenn du nach oben willst, brauchst du einen der 10 besten. Oder zumindest einen der 15 besten mit ausreichend Qualität drumherum. Und das geht mit Tua tatsächlich nicht, weil unter den 15 besten sehe ich ihn nicht. Haben wir schon mehrfach gesprochen, spezielles Skillset. Aber halt das entscheidende Skillset oder die entscheidenden Skills, die fehlen ihm oder sind ihm abhanden gekommen. Vielleicht kann er woanders nochmal durchstarten. Ich wage es aber zu bezweifeln, weil er nun mal einfach gewisse Schwächen hat, die sich, glaube ich, nach der Zeit nicht mehr rauswachsen.
Also langweilig wird diese Storyline jedenfalls so schnell nicht.
Weiß ich nicht, weil tatsächlich ich glaube, dass viele sportlich gesehen mit dem Thema mittlerweile durch sind. Also es mag durchaus unterschiedliche Meinungen geben. Sportlich scheinen wir aber gibt es da wenig Abweichler noch, die sagen von wegen Tua ist der Spieler oder sowas. Oder die sind zumindest klar in der Minderheit. Man muss dazu sagen, das hatten wir auch vorher schon mal gesagt. Und dieser Druck von außen mit von wegen, oh, Tua muss ich beweisen. Und auch der Druck, der auf Mike McDaniel ausgeübt wird. Und die Erwartungshaltung war ja viel früher, die wurde von den Medien reingetragen. Nicht von den Fans oder von den Leuten, die sich tatsächlich mit der Franchise beschäftigt haben. Das war, glaube ich, schon selbst jemanden wie Tobi, der nun ein extremer, positiv gestimmter Mensch ist und überall versucht, das Positive herauszusehen. Der ist ein absoluter Optimist. Selbst Tobi war klar, dass Tuas Zeit dem Ende entgegengeht. Und wir mit den Playoffs nur im Optimalfall was zu tun haben werden. Gibt es noch weitere Dinge, die du wissen möchtest, Heiko?
Mich würde interessieren, was ihr glaubt, wie dieses Spiel ausgeht.
Das wäre jetzt so der nächste Punkt, der nächste Programmpunkt. Tatsächlich ist es so, Miami spielt, wir hatten schon gesagt, Monday Night in den neuen Trikots zu Hause, ist mit 2,5 Punkten Favorit. Das Over und Under liegt bei 44,5 Punkten. Thilo, dann sag doch mal, wie geht das Spiel aus? Wir tippen wie immer den Spread.
Ich war gerade schon wieder, du hast mich gerade schon wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ich dachte, du willst ein Ergebnis hören. Weil ich bin deutlich bei dem Over. Weil wenn wir das Over nicht knacken, dann verlieren wir. Und ich würde dann mit den neuen tollen Trikots dann zu Hause doch gerne gewinnen. und wir gewinnen dann tatsächlich mit, jetzt, ich bin optimistischer als sonst, wir gewinnen mit 8.
Ich bin jetzt tatsächlich entgegen meiner sonstigen Meinung auch wieder optimistisch. Ich sehe halt den Aufwärtstrend in der Offense und ich glaube daran.
Ist eigentlich bei jemandem von euch irgendeine Techno-Party am Laufen?
Nein.
Da wummert ein Bass.
Ein Bass?
Oder klopft jemand von euch auf den Tisch?
Nee, auch nicht.
Ich höre nichts. Aber gut, das kann ich später eventuell auch rausschneiden.
Okay.
Also ich höre nichts.
Ich auch nicht.
Vielleicht feiert meine Frau
also eine wilde Party. Hört und ich habe es nicht gehört. Viel Spaß beim Techno hören.
Okay, entweder spukt es in meinem Keller oder meine Frau feiert oben eine wilde Party. Das sind jetzt so die beiden Möglichkeiten hier. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
Ist egal. Ich frage mich gerade, welche der beiden Möglichkeiten dir lieber wäre.
Boah, dann nehme ich die Party, dann kann ich noch dazukommen.
Ich habe es mir gedacht. Warum frage ich das? Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich erwarte eine Shitshow bei uns. Oder von dem Spiel. Ich erwarte, dass unsere Defense ein Stück besser wird, dass wir zum Beispiel entweder den Run stoppen können oder aber der Pass Rush einen Zugriff kriegt. Und das sollte schon reichen, um die Offense der Jets deutlich zu limitieren. Tua wird dann das spielen, was er müssen. Er wird keine Risiken eingehen. Dementsprechend wird das funktionieren, aber die Jets werden weniger punkten. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir mit 10 gewinnen, aber ich nehme das under. Tatsächlich, weil ich glaube, jeder sagt, es wird Highscoring, weil die beiden Defenses so schlecht sind. Ich glaube, die Defense machen einen Schritt nach vorne und die Offenses müssen gar nicht so hoch punkten und deswegen glaube ich, wir gewinnen mit 10. Das heißt aber nicht, dass es deutlich wird, sondern wahrscheinlich fühlen wir mit einem Field Goal und kriegen dann ganz am Ende, machen wir noch mit einem Touchdown, was weiß ich, vielleicht sogar mit einem Return-Touchdown oder sowas, das Spiel dann zu, ganz einfach, weil die Jets auch aggressiver spielen müssen. So, Heiko, dann will ich von dir aber auch wissen, wie das Spiel ausgeht.
Ich glaube, Minus mal Minus gibt Plus. So. Vielleicht wird es ein furchtbar attraktives Spiel zum Angucken, wo keiner merkt, im Vergleich zu anderen Teams, wie schlecht die beiden sind. Ich denke immer an kennt ihr den Rennpferdeffekt? Nee. Wenn man ein Rennpferd kaufen will, wird einem das Rennpferd vorgeführt und dann rennt es vor einem, man sitzt auf einer Tribüne, also nicht, dass ich das selber schon erlebt hätte, ich habe es nur mal mitbekommen, und dann rennt dieses Pferd da auf und ab und es sieht furchtbar schnell aus. Die Probleme zeigen sich erst dann, wenn dieses Pferd gegen 9 andere Pferde rennen muss. So, das ist der Rennpferdeffekt. vielleicht haben wir sowas hier auch, weil jetzt sind halt die beiden. Und vielleicht sieht es dann ganz gut aus, so für den neutralen Zuschauer. Und man selber, nur man selber schlägt die Hände über dem Gesicht zusammen und denkt sich, was machen die da eigentlich? Ich muss ja jetzt mit 0-3, ich kann jetzt nicht sagen, die Jets gehen 0-4 gegen ein Team, dem es gerade ähnlich geht. Das Duell müssen die gewinnen. Machen die das mit 10 Abstand oder so? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird wieder so eine enge Kiste, eher so mit, komm, gib die Jets mit 4 Punkten Vorsprung.
Okay, müsste man so nehmen. Wir haben noch eine Kategorie, die wir immer nehmen, nämlich Snack-Player. Thilo, ich gehe fast davon aus, dass du weißt, welche Spieler der New York Jets, abgesehen vom Gehalt, du gerne bei uns sehen würdest.
Ja, ich habe mir im Vorfeld auf die Aufnahme natürlich den Kader nochmal genau angeguckt und ich kann es gar nicht so sagen, weil ich finde sehr viele Spieler wirklich spannend aus Jets Sicht. Man könnte jetzt auf die O-Line gehen. Natürlich irgendwie dieses Jahr kann man von jedem Team ein Cornerback nehmen. Aber Matt Gardner ist jetzt verletzt, aber er ist irgendwie der Corner, den wir natürlich brauchen. Ich würde mich aber tatsächlich entscheiden, jetzt mal abgesehen davon, dass wir nämlich einen anderen Receiver brauchen, weil ich glaube, Jalen Waddle ist eine sehr gute 1B, aber er braucht daneben eine 1 und Tyreek Hill ist hoffentlich bald weg, deswegen würde ich Garrett Wilson nehmen.
Oh, gute Wahl.
Heiko, hättest du denn gerne einen Spieler von uns?
Ja, aber ihr habt...
Können wir dir für einen First-Rounder einen Tyreek Hill anbieten?
Nee, den auf keinen Fall. Ihr habt tatsächlich viele Spieler, die ich persönlich mochte, vor allem in ihrem Draft-Prozess oder auch danach oder sei es nur, weil sie sich als sehr unterhaltsam gezeigt haben, wenn sie ein Mikrofon tragen dürften. Die sind irgendwie alle weg. Aber ihr habt immer noch Spieler im Kader, die mir irgendwann mal irgendwie positiv aufgefallen sind oder die ich eben in ihrem Draft-Prozess sehr mochte. Das ist ja Chop Robinson, mochte ich sehr. Vielleicht aber auch nur, weil er bei Penn State war. Zach Seeler mochte ich sehr als Vertreter von Wilkins. Ganz stark, was der da mal gespielt hat. Könnte ich mir vorstellen auf der D-Line. Wen haben wir noch? Nicht, dass ich den falschen Phillips nehme. Jalen Phillips natürlich. Jalen Phillips war Miami, stimmt's?
Ja.
Ja, ja, genau. Also dann war das der. Ach, stimmt, das war der. Noch eine Gehirnerschütterung, dann Karriereende und jetzt rennt die hier seit 4-5 Jahren rum. also ebenfalls interessanter Spieler. Wer mich kennt, weiß, ich stehe auf bekloppte Namen. Ich habe jetzt schon wieder eine Liste mit den witzigsten Namen.
Sie haben gestern schon gesagt, welche Spieler du nehmen wirst.
Storm Duck, oder? Haben sie es gesagt? Ja, ja, natürlich.
Sie haben gesagt, du nimmst Storm Duck.
Storm Duck sticht auch so ins Auge und ich glaube, für den entscheide ich mich letzten Endes, weil er ist ein Cornerback gegenüber von Sauce Gardner. Könnten wir da noch jemanden brauchen oder als Unterstützung dann eben vorne Thema Nickel Formations. Aber Storm Duck ist schon ein Name, ich muss auf den gehen. Ich freue mich jetzt schon auf den Draft. Ich hoffe, General Booty wird irgendwohin gedraftet. Der hat übrigens, wer da Bock drauf hat, auf einen General Booty, und ja, der Mann heißt wirklich so, Shirt, der hat einen eigenen Shop. Einen eigenen Online-Shop.
Das ist schon geil. Ihr habt gestern noch gesagt, von wegen, die Eltern haben Humor gehabt.
Ja, also die müssen doch darüber mal nachgedacht haben, oder? Also das ist ja, wir heißen mit Nachname Booty, wie könnten wir unser Kind nennen? Und dann brainstormst du da und kommst dann auf General. Das ist schon.
Ja, manchmal bedauert man, dass sowas in Deutschland nicht möglich ist.
Ein bisschen schon. Also ich gucke mir diese Listen, die es da jedes Jahr gibt, mit diesen anerkannten oder abgelehnten Namen, die Eltern ihren Kindern antun wollten, lese ich mir ganz, ganz gern durch. Ist manchmal ganz witzig, was da so dabei ist.
Also ich habe gestern tatsächlich bei euch, als ich zu Gast war, Sauce Gardner genommen, weil ich glaube, dass wir einen Cornerback brauchen würden. Zweimal denselben nehmen, finde ich natürlich relativ blöd. Mir ist auch ein Spieler jetzt aufgefallen, über den ich dich dann auch befragen würde, weil ich den im Draft-Prozess damals relativ gerne mochte. Und zwar Center Joe Tippmann. Und jeder weiß ja, dass ich Center eigentlich sehr mag und immer sage, von wegen, bau die Line von innen auf, fang mit dem Center an. Center ist das A und O. Joe Tippmann mochte ich im Draft-Prozess damals. Der ist, glaube ich, auch nicht so sonderlich hoch gegangen.
Zweite Runde, erster Center vom Board.
Okay. Und wie macht er sich?
Ey, also Draft-Prozess, man muss wissen, ich bin in so einer Facebook-Gruppe, da macht man in 7 Runden Mock-Draft und bin da in Runde 2 und gucke mir den Jets-Kader an und denke mir, ja, wir brauchen Center auf jeden Fall. Und sehe Schmitz und Tippmann. Und ja, ich muss zugeben, insgesamt in dem Draft war Schmitz der bessere Center. Wenn der die Hände am Gegner hatte, war dessen Play einfach vorbei. Aber dann guckst du dir die Jets O-Line an und denkst dir, ja, aber die Jets suchen was ganz anderes. Die brauchen eigentlich einen Spieler, der schnell auf dem zweiten Level ist und im Run-Block vorwärts kommt. Da gab es auf der Jets O-Line zu dem Zeitpunkt, ich glaube, nur einen oder keinen. So, und dann guckst du dir das Tape von Tippmann an und denkst dir, hey, der kann das. Außerdem hat er einen wunderschönen Fokuhila. Den brauchen wir. Den haben wir damals in der Free Agency verloren. Ah, wie hieß denn der? Der war dann, glaube ich, auch mal bei euch. Der ist mal aufgefallen, weil er sich an einem Rangers-Spiel dann die Bierdose noch ans Hirn gehauen hat und das Bier geäxt hat. Ganz cooler Typ. Auch eher so ein Rotationsspieler auf Guard. Ja, egal. Jedenfalls mussten wir den ersetzen und deswegen war Tippmann die richtige Wahl. Hat am Anfang ein bisschen gewackelt, vor allem in seinen ersten Training-Camps mit schlechten Snaps. Und irgendwann hat man dann an den Seitenlinien, Aaron Rodgers hat sich den zur Seite genommen und hat gesagt, so, du snappst jetzt. Bis ich sage, jetzt ist gut. Und da waren die da an der Seitenlinie und haben Snaps geübt. Im Blocking und jetzt auch bei Snaps, Joe Tippmann war für mich eigentlich durchgehend gesetzt. Er hat im Camp dann mal kurz die zwischen Preseason-Spiel 2 und 3 hat mal Josh Myers mit der ersten Garde trainiert und nicht Joe Tippmann, aber sonst war das eigentlich immer ungefährdet für ihn. Und jetzt wurde er auf Guard geschoben und macht auch das gut. Also Joe Tippmann war ein Draftpick, der sich durchaus völlig gelohnt hat.
Und es wäre auch meine Wahl jetzt, wie gesagt, Joe Tippmann. Gestern habe ich Sauce Gardner genommen, ich will nicht immer das Gleiche nehmen. Heiko, wo kann man dir denn so auf Social folgen?
Ihr findet mich, also erstmal machen wir Gangrene Germany zuerst. So, ihr findet Gangrene Germany, den Podcast, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ihr findet den Gangrene Germany e.V. bei Instagram. Ihr findet, solltet ihr euch nur mit Jets-Fans umgeben wollen, eine Gangrene Germany Facebook-Gruppe. Aber wenn ihr jetzt da mit einem Dolphins-Logo im Profilbild versucht reinzukommen, könnte es schwierig werden. ihr findet mich bei Instagram unter myjetscave. Da zeige ich so ein bisschen meinen Männerkeller und was ich mir so am Game Day so auf den Grill werf und ein bisschen Sammelkartenquatsch oder anderes Memorabilia, was hier an den Wänden hängt. Also das hier sind so meine geheiligten 16 Quadratmeter, ein Raum, auf den ich sehr stolz bin, weil es ein Geschenk von Freunden und Familie war und meiner Frau zum 40. Geburtstag. Ich hatte die Renovierung nämlich eigentlich schon abgebrochen aus Verzweiflung. Deswegen liebe ich diesen Raum sehr, weil der mir von ganz, ganz lieben Menschen ermöglicht wurde. Also myjetscave bei Instagram, könnt ihr gerne reinfolgen.
Okay, mich findet ihr bei Blue Sky unter archangel-mac, M-A-G. Ich würde mich sehr freuen,
auch wenn ihr... Das sind ja wir inzwischen auch, stimmt.
Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Blue Sky folgt oder bei Blue Sky auch was schreibt, denn ich bin nicht bereit, Blue Sky aufzugeben und bin der Meinung, das ist die perfekte Alternative. Tilo, wo findet man dich auf Social?
Ich bin auch auf Blue Sky und auch auf Instagram unter Martha Munkel zu finden. Bei Twitter, wie bekannt, nicht mehr, aber unter, also Instagram auf jeden Fall. Ihr erreicht mich auch unter dem Instagram-Kanal vom Dolphins Drive. Da lese ich auch mit und antworte auch manchmal, obwohl da Rico schon der Schirmherr ist, aber da bin ich auch mit zu finden. Aber ansonsten Martha Munkel auf Blue Sky und auf Instagram.
Und auf Blue Sky haben wir natürlich auch einen Dolphins Drive-Kanal. So, möchte einer von euch zum Abschluss noch was sagen? Wie ich höre, bin ich der perfekte Lehrer. Ich stelle eine Frage, auf die mit Schweigen geantwortet wird. Das heißt für mich, Dankeschön.
Ich würde mich sehr, sehr gerne mal wieder zum wiederholten Mal für nicht nur die Einladung bedanken, sondern dass wir auch jederzeit zu euch kommen können und sagen können, nee, würde einer von euch dann auch zu uns kommen und dass das jede Saison so geil über Jahre hinweg funktioniert, dass man das wirklich wie ein Uhrwerk jedes Jahr weiß man, alles klar, die Jungs von der Gangrene Germany sind heute im Dolphins Drive, die Jungs vom Dolphins Drive sind heute bei der Gangrene Germany und dass das so gut funktioniert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde, diese ganze Podcast-Szene ist mit diesen Crossover-Podcasts einfach viel besser geworden, weil du dich auch nicht mehr so intensiv mit dem Gegner beschäftigen musst, sondern du holst dir eine Expertise einfach ins Haus. Und dass das so gut funktioniert, dafür ein ganz großes Danke an euch.
Da bedanke ich mich auch bei euch. Da bedanke ich mich auch bei allen anderen, die bei uns immer zu Gast sind. Und ich gebe dir vollkommen recht, Heiko, dass er an der Stelle schon mal gesagt, falls überhaupt noch Hörer da sind, die nach fast 2 Stunden noch nicht abgeschaltet haben, man merkt hier sehr deutlich noch, dass Football Family ist. Es gibt immer wieder Ausreißer, das wissen wir auch. Die halten sich aber erstaunlicherweise nicht lange. Und mein Appell an alle da draußen ist, supportet euer Team. Supportet euer Team mit allem, was ihr habt. Aber supportet euer Team und macht die anderen Teams nicht nieder. Weil wir sind keine Fußballer. Football hat in Deutschland eine ganz, ganz andere Geschichte. Wir sind auch keine amerikanischen Fans. Ich habe das oft genug erzählt und ich habe jetzt auch die Interviews ja geführt, die ihr hier bei Dolphins Inside alle 2 Wochen hören könnt. Die 2. Folge ist, glaube ich, jetzt am Dienstag erschienen. Und da ist immer wieder klar, die Geschichte des American Football in Deutschland ist halt eine Geschichte von Entbehrungen gewesen, wo man froh war, mal irgendjemanden zu treffen. Ich weiß noch, dass ich letztens jemanden getroffen habe. Man guckte sich einfach an, der hatte ein Lions-Trikot an und ich so, das war vor 2 Jahren. Und wir kamen sofort über Football ins Gespräch, das war früher nicht möglich. Und lasst uns das bitte nicht kaputt machen. Lasst es uns so weiterleben, weil das macht den Football in Deutschland zumindest irgendwie auch aus. So, das war das Wort zum Sonntag. Jetzt habe ich auf die Tränendrüse gedrückt. In dem Sinne, stay tuned und find's ab.